Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen, guten Abend oder guten Tag, wann auch immer ihr uns anhört oder anschaut. Folge 31 des Schalker Markts. Dieses Mal freuen wir uns auf einen Gast, den man vielleicht jetzt nicht ganz so oft zumindest in Interviews sieht und hört. Nämlich, wir haben den Mediendirektor von Schalke, Marc Siegmann, zu Gast. Marc, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ansonsten natürlich die übliche Besetzung, Dirk Rösse-Schlamann, unser Sky-Reporter und meine Wenigkeit, Digitalredakteur bei Sky. Marc, lass uns mal anfangen. Du bist ja, kein Pressesprecher, sondern bist ja Mediendirektor. Das bedeutet, du wirst ja, dazu kommen wir später dann sicherlich noch, ja auch Leute briefen, wenn es um Interviews geht. Meine erste Frage ist, als feststand, dass du in unserem Podcast kamst, wer hat dich denn gebrieft?
Gute Frage. Tatsächlich mache ich das mit meiner Kollegin Alina Bolus zusammen gemacht. Wir haben so ein bisschen überlegt, welche Themen hat es so in den letzten 6 Jahren gegeben. Da ist ja ein bisschen was passiert, ne? Das eine oder andere haben wir noch gut in Erinnerung. Und habe ich mal so ein bisschen gebrainstormt, was da wohl so Schönes kommen kann. Aber ansonsten, also wir sind da sehr entspannt eigentlich, was das angeht.
Es ist ja wirklich so viel passiert. Hast du dich eigentlich mal hingesetzt zu Hause und mal überlegt, dass mal alles, also schreibst du Tagebuch oder irgendwie sowas?
Nee, aber ich habe tatsächlich die meiste Zeit analog, jetzt mittlerweile digital, Notizbücher halt gepflegt, ne? Mit den Meetings oder Dingen, die passieren, die man einfach erinnern sollte, ne? Weil vielleicht kommt das Thema mal auf oder vielleicht hat man, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, was immer wieder kommt, wenn es um Ticketing geht, ne? Die Diskussion führt man alle 2, 3, 4 Jahre mal wieder. Das ist schon nicht schlecht, mal zurückzugucken und zu überlegen, na, was waren denn damals eigentlich die Argumente? Und so mache ich das natürlich bei den, ich nenne es jetzt mal Kuriositäten, die sich so ereignet haben, habe ich das auch so gemacht. Wenn man da durchblättert, das schon. Also manchmal kommt einem das vor, als ob das 10 Jahre her wäre. Das ist, kann ich nicht bestreiten.
Ja. Wir wollten eigentlich ein bisschen anders einsteigen, aber wenn du jetzt natürlich das Ticketing ansprichst, also es war ja jetzt unter der Woche, habt ihr ja eine Pressemitteilung rausgegeben, dass ihr Dauerkartenbesitzern die Dauerkarten entzieht, wenn sie eine gewisse Anzahl an Spielen unterschreiten. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu sagen, also wie lang war da der Prozess und wann hat man sich überlegt, okay, wir hauen das jetzt wirklich raus, weil ich glaube ja prinzipiell, korrigier mich, ist das ja sicherlich ein Thema, das bei den Fans ja eher gut ankommen wird, oder? Oder was habt ihr da erwartet?
Da gehe ich jetzt auch von aus. Also grundsätzlich ist das ja ein Thema, was alle fanstarken Clubs in der ersten und zweiten Liga irgendwie bewegt. Und gibt ja auch viele Vereine, die solche Regelungen schon vor Jahren implementiert haben und auch umsetzen. Genau, das ist jetzt bei uns eben auch die Idee zu sagen, Karten sind knapp. Das ist kein Geheimnis. Wir könnten die Arena wahrscheinlich bei den allermeisten Spielen nicht nur einmal, sondern mehrfach den einen oder anderen Platz besetzen. Und dann gebührt es auch irgendwie das Gebot der Fairness, dass wenn jemand seine Dauerkarte wirklich in großem Ausmaß nicht nutzt, da reden wir nicht von 2 Spielen und wir reden auch nicht davon, dass jemand, Gott behüte, krankheitsbedingt mal verhindert ist ein halbes Jahr, weil irgendwas passiert ist. Ne? Das ist alles zu lösen und alles zu regeln, sowieso über die Ticketbörse. Es geht eher darum, wenn Menschen wirklich dass die Dauerkarte, ich sag's jetzt mal ein bisschen plump, einfach in der Schublade liegen haben und gar nicht nutzen. Und das ist so der Ansatz. Es kam auch Mitgliederkongress immer wieder auf, das Thema. Ne? Also es ist durchaus auch aus der Fanschaft forciert, das zu lösen und zu besprechen. Und ich glaube, im Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es nochmal einen größeren Aufschlag dazu, wo wir auch nochmal ein bisschen detaillierter informieren werden und dann auch Gesprächsangebote logischerweise machen.
Das ist aber auch richtig, ne? Also ich finde das ja, also durch dieses Angebot der Ticketbörse gerade, also alles, was du mit dem Handy machen kannst, Es ist jetzt durch die Umstellung, finde ich, einen kleinen Ticken einmal. Ich musste selber immer erst gucken, irgendwie, wo man dann hinkommt. Aber ganz ehrlich, jeder, der nicht geht und eine Dauerkarte hat, kann die Karte reinstellen, die geht sofort weg. Man verhindert vor allem auch diese ganzen Wucherpreise und so. Ich glaube, das ist ja eh ein Thema, ne, Marc, wo der Verein ein Riesenproblem mit hat, weil die Leute meinen, auch teilweise die Tickets ja wirklich für irre Preise runterzugeben. Von daher finde ich das Angebot der Ticketbörse super, und wer das dann nicht nutzt, ganz ehrlich, das ist, also der hat es ja noch nicht anders verdient, als die Dauerkarte dann entzogen zu bekommen, sage ich jetzt mal so, aber ein bisschen drastischer formuliert.
Aber ihr werdet ja sicherlich auch Zahlen haben, wenn, also man kann das jetzt natürlich nicht projizieren, weil vielleicht ändert ja diese Ankündigung was, aber wenn es jetzt so laufen würde wie letzte Saison, habt ihr so grob eine Ahnung, wie viele Plätze ihr entziehen könntet theoretisch?
Ja, ich weiß, dass da Zahlen gibt. Ich muss aber ehrlich gestehen, die habe ich jetzt nicht parat. Das sind jetzt keine fünfstelligen Zahlen, ne, um irgendwelche wilden Ideen, die ich auch schon gesehen habe, wie viele Tickets da möglicherweise frei werden. Nein, da geht es um ein paar hundert am Ende, die man sich immer mal wieder angucken muss. Aber auch
das, aber das ist ja trotzdem angesprochen, ne? Also klar, ich weiß zum Beispiel, Leute, die sagen,
die bietet ja Alternativen.
Ja, genau. Also das ist ja, ja.
Einfach die Ticketbörse nutzen. Ich kann da wirklich nur immer wieder appellieren. Auch da Beispiel aus dem Privaten ist immer das Beste. Wir haben einen kleinen Sohn, der war letztens krank. Meine Frau baut ins Stadion, hat noch am Tag Spieltagsticket die Ticketbörse gestellt, verkauft an den Fan, der eben kein Ticket vorher hatte, hat sich gefreut wie ein Schnitzel wahrscheinlich und konnte gehen. Ticket ist nicht verfallen, super einfach. Also kann man wirklich nur appellieren, das zu nutzen.
Wobei das ja auch witzig ist, Marc, dass diese Ticketfragen jetzt ja alle aufkommen, ne? Weil es läuft jetzt, da will jeder dabei sein und plötzlich ist alles unfair. Das ist eigentlich, warum ist die Arena so klein? Warum wird nicht oben noch was draufgebaut? Wieso machen wir nicht die Sitzplätze alle zu Stehplätzen? Das sind ja alles Themen, die wir vor 2 Jahren nicht hatten.
Nee, wirklich nicht. Es war zwar immer voll, das Stadion, das muss man sagen, aber den dritten Ring hat da keiner gefordert. Das ist so. Das wird auch bautechnisch und genehmigungstechnisch schwierig. Also bevor der Vertreter der Stadt das jetzt sehen und Schweißausbrüche kriegen, ist kein dritter Ring vorgesehen. Das kann ich, so viel kann ich sagen.
Ja gut, Marc, dann lass uns mal zu dir kommen, dass die Leute, die dich jetzt halt nicht kennen, dich ein bisschen besser kennenlernen. Also was genau hast du vor Schalke gemacht? Was hast du studiert? Aus welcher Ecke kommst du genau?
Also ich bin geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet, die meiste Zeit meines Lebens im schönen Herne. Wer schon mal da war, weiß, lohnt sich. Wer noch nicht da war, auf jeden Fall hinfahren. Und habe dann nach dem Abitur in Düsseldorf studiert, Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften. Habe währenddessen schon als freier Journalist gearbeitet und wollte eigentlich immer alles machen, nur nie Sportjournalismus. Weil ich eigentlich gedacht habe, das ist ein schönes Hobby, ne, ins Stadion gehen, bewahr dir das mal, ne, wer weiß, so hinter den Kulissen und so weiter. Hat gut geklappt, wie man heute sieht. Genau, bin dann über verschiedene Stationen, Reviersport, Ruhrnachrichten, WAZ. Das waren auch noch vor Corona-Zeiten. Da gab es auch noch ein paar mehr Redaktionen. Dirk wird sich erinnern, da war im Pressekonferenzraum auch einfach quantitativ ein bisschen mehr noch los, weil es mehr Redaktionen eben gab, Rundschau und so weiter. Genau, und habe da vor allen Dingen tatsächlich eher so lokale Sachen gemacht. Also ganz klassisch Lokaljournalismus, bisschen Wirtschaft, Opel damals zugemacht hat in Bochum, solche Sachen. Und dann bin ich am Ende eine ganz blöde Notwendigkeit, nämlich im Sportjournalismus hat man damals schon mehr Geld als Freier verdient. Man hat nämlich so schöne Wochenend- und Tagespauschalen gekriegt und nicht nur 18 Cent pro Zeile, wie bei den Ruhrnachrichten damals. Und so konnte man sich ein bisschen besser, ja, einfach Geld verdienen, ne? Wenn man ich hatte so einen rostigen Golf 3, der war halt permanent kaputt und dafür brauchte man irgendwie Geld. Und dann habe ich angefangen, Oberliga Niederrhein, Regionalliga West, so -7 Grad im Dezember, keine Zuschauer und Live-Ticker, so Schwarz-Weiß Essen gegen, weiß ich gar nicht, Homburg oder so, damals. Genau, und dann irgendwann bin ich über diesen Weg eben Berichterstattung, zweite Liga, dritte Liga und dann Schalke 04. So in aller Kürze.
Ja, du bist ja im Juli, ich habe das extra nachgeschaut, im Juli 2020 bist du bei Schalke eingestiegen. Ja. Das war ja, also Corona-Hochzeit, alles Mögliche. Die Saison, die Schalke da gespielt hat, war ja auch nicht so besonders toll. Trotzdem, vielleicht mal ganz kurz, wie bist du an den Job gekommen? Musstest du lang nachdenken, als das Angebot kam? Ich nehme an, es gab ein Angebot und du bist nicht selber auf Schalke zugegangen. Und wie groß war die Umstellung du hast ja bei Axel Springer, also bei der Bild gearbeitet und dann praktisch komplett die andere Seite zu machen?
Wie kam es dazu? Ganz einfach. Ich bin gefragt worden, ob ich mal Lust auf ein Gespräch habe und habe mir schon gedacht, na, das könnte vielleicht in eine gewisse Richtung gehen. War mir jetzt nicht ganz, grundsätzlich nicht ganz unrecht, weil ich eigentlich schon 1,5 Jahre vorher mich entschieden hatte, was anderes machen zu wollen auf Strecke. Mir war das in der Entwicklung alles ein bisschen zu sehr auf nur verkaufte Abos gemessen, nur Klickzahlen, alles immer schneller, 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 schneller. Und ja, eben, warum haben wir denn die Geschichte nicht? Und warum haben die denn die anderen? Ja, weil die halt auch nicht, Dirk schläft auch nicht unterm Baum, sondern er hat auch ein paar Geschichten gehabt. Das waren ja die Phasen Breitenreiter, Weinziel, Tedesco und so weiter, die wir zusammen da verbracht haben. Auch da ist ein bisschen was passiert, uns erinnern. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Das wusste ich auch, dass das auf Strecke nicht mehr meins sein wird, weil dafür habe ich nicht angefangen, Journalismus zu machen.
Es lag aber nicht an mir. Mit mir war es immer schön.
Ja. Also die Journalistenreisen waren tatsächlich sehr unterhaltsam.
Natürlich.
Grüße an die ehemaligen Kollegen da an der Stelle. Aber ja, genau, ich wusste das und habe verschiedene Möglichkeiten auch schon mir angeguckt und dann kam ein bisschen überraschend eben diese Möglichkeit und du hast ja gefragt, wie groß die Umstellung war. Die Umstellung war gigantisch. Also heute, wenn ich darauf zurückgucke zwischendurch, ganz anderer Verein auch noch, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ein völlig, völlig anderer Club in der Zusammensetzung der Gremien, völlig anderes Umfeld. Ich meine, wir durch den 2-0-Sieg gegen Gladbach, Gregoritsch und Raman, glaube ich, oder Serda und Gregoritsch, bist du Tabellenzweiter, fährst nach München irgendwie als Herausforderer der Bayern Anfang 2020. Und danach geht ja gar nichts mehr, so gefühlt. Ich glaube, gegen Hertha BSC im Pokal nochmal gewonnen. Und dann kommt irgendwie Corona. Und da habe ich mich schon gefragt, warum, ne? Also was ist irgendwie passiert? Wir hatten heute kann man es ja erzählen, da war eine große Reise auch in die USA angedacht mit Trainingscamp bei einem Footballverein und so für den Sommer. Und innerhalb von Wochen, Dirk hat es ja damals auch journalistisch begleitet, ist ja die komplette Blase einmal explodiert, wenn man so will. Das war schon sportlich, muss ich sagen. Also ich bin froh in der Retrospektive, dass ich da noch keine Familie hatte, weil ich glaube, mit Familie wäre das so vom Stresslevel schon. Da kriege ich heute ehrlicherweise noch ein bisschen Herzschlag, wenn ich dran denke, das war schon knapp auch an der einen oder anderen Stelle. Ne? Und der Sommer war schon, Axel Hefer hat das ja auch zuletzt mal ein bisschen transparenter gesagt, die Sommer 20 und 21, die waren schon sportlich insgesamt. Und da war die Umstellung für mich war wahnsinnig groß. Ich hätte das nicht geglaubt, dass die Herausforderungen so groß sind, muss ich ehrlich zugeben. Und ich war jetzt nicht so schlecht vernetzt, würde ich mal retrospektiv behaupten. Ich hatte schon ein bisschen Ahnung, was so passiert. Aber so habe ich es nicht erwartet. So ehrlich muss ich sein.
Aber was hat dich
Aber was hat dich speziell überrascht dann? Also und was war an diesen beiden Sommern? War das jetzt wegen der sportlichen Situation oder wegen Corona mehr? Also was war da eher das Problem, sage ich mal in Anführungszeichen?
Das war ja einfach wahnsinnig viel. Ne? Ich würde einfach sagen, das war viel. Du hast eine sportliche Situation, als ich dann ich muss ja mal überlegen, wie die, ist ja auch so viel passiert, aber ich glaube, in dem in den 3-4 Monaten auch dieses Restarts hat, gab es ja gar keinen Kontakt sozusagen, auch für die Journalisten glaube ich nicht. Es war ja alles digital, die Mixzones und so. Da gab es ja diese riesig langen Ecki Häuser Gedächtnismikros, die über die Gräben gereicht wurden.
Mit Plastiküberzug drüber noch und wir mit
und desinfiziert werden mussten und was weiß ich nicht alles. Und deswegen, ich habe ja auch 5 Monate praktisch keinen, du hast ja keinen Kontakt gehabt zu vielen, außer telefonisch. Und wenn du dann reinkommst, und ich meine, das hat dir die Saison am Ende auch gezeigt, das war ja schon sportlich maximal schwierig, ne? David war ja schon schwer angezählt, auch öffentlich logischerweise. Und dann weiß ich noch, fahren wir zum ersten Spiel und dann kommt 8-mal Jabba-Dabba-Du in diesem leeren Stadion und Thomas Müller, der beim 7-0 ruft, weiter, Männer, weiter. Da denkst du wirklich, du bist im falschen Film. Anders kann ich das nicht sagen. Finanziell weiß jeder, wie schwierig das war, ne? Das berühmte Corona-Darlehen, was wir jetzt ja endlich dann auch zurückgezahlt haben im Dezember, Januar. Und 21 nach dem Abstieg, da auch kein Geheimnis mehr, wie groß die Herausforderungen für die Lizenzierung waren, E-Sports-Verkauf und so. Da musst du, das ist persönlich für die Mitarbeitenden, für viele, glaube ich, wahnsinnig schwer gewesen, aber du musst auch selbst das ja erstmal kommunikativ managen. Und dazu eine Corona-Krise, wir waren ja alle Gesundheitssprecher auf einmal. Also das war einfach viel, ne? So ehrlich muss man sein. Gazprom noch dazwischen, da kam ja so viel.
Aber wie hast du das gemacht? Also im Endeffekt, du wechselst die Seite, das ist ja eine ganz andere Aufgabe. Du hast ja was ganz anderes gelernt. Also ich meine, du bist hervorragend vorbereitet gewesen wahrscheinlich. Ja. Axel Springer Akademie ist ja jetzt auch nicht die Gesamtschule Ökendorf. Nein, also nichts gegen die, doch, ich lasse das so stehen.
Wobei ich da gar nicht war, ne? Ich habe ja nie ein Volo gemacht oder so. Ich bin ja einfach den ganz altmodischen Weg so als Freier und Pauschalist gegangen. Aber ich, also, wie habe ich das gemacht am Ende? Das ist viel, du bereitest dich vor, ja, du sprichst mit Leuten.
Hast du dir bei anderen Pressesprechern oder bei anderen Mediendirektoren dann irgendwie Tipps geholt?
Also ich war überrascht, wie wenig Austausch da ehrlicherweise da war untereinander. Vielleicht lag das auch an Corona ein Stück weit oder weil ich bin ja auch als Fremder sozusagen reingekommen. Da guckt man wahrscheinlich auch erstmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, da was macht denn der und wie ist denn der?
Und dann auch noch von der Bild.
Und dann auch noch von der Bild, genau. Aber also ehrlicherweise, du musst einfach wahnsinnig viel nachdenken. Ne? Das klingt jetzt so langweilig, aber du musst dich super intensiv mit Themen beschäftigen, musst viel mit Leuten reden. Und also ist ja gar keine Frage. Ich habe auch damals Dinge falsch eingeschätzt. Ne? Also wer da behauptet, das passiert einem nicht, der lügt ja einfach. Das ist ja Quatsch. Habe auch Unterstützung hier natürlich im Haus gehabt. Damals waren wir auch noch anders strukturiert, als wir das heute sind. Aber das war schon challenging, muss ich sagen. Und würde ich es heute wüsste, würde ich mich, glaube ich, auch nochmal anders vorbereiten, wobei ich gar nicht weiß, ob man das kann, ehrlich gesagt. Ich fand auch die Umstellung von, ich habe ja lange Bochum gemacht für den Reviersport, zu Schalke. Und das dann bei Bild war auch schon gigantisch, ne? Was da für ein anderer Druck drauf ist und für ein Umfeld und so. Ja, kann man sich wahrscheinlich auch schlecht hundertprozentig darauf vorbereiten.
Ich wollte gerade sagen, es waren ja auch viele Sachen, die einfach so völlig abartig waren. Also diese ganze Pandemie, wie du ja auch gerade sagst, also niemand kannte das ja auch. Also ich überlege gerade auch, wie das damals war, als man da wieder eingestiegen ist, dass die Spieler ja auch nur in kleinen Gruppen trainieren durften und so weiter. Das ist ja alles, das kann man sich ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Trotzdem, also gab es dann irgendwie, du hast ja gerade selber gesagt, du hast dann auch mal gedacht, ey, bin ich hier im falschen Film, was passiert hier gerade? Gab es dann eigentlich auch so ein Moment, wo du gedacht hast, ey, boah, nee, komm, also Ich lasse das gut sein und suche mir wieder einen Job auf der anderen Seite? Oder hattest du trotzdem innen drin die Überzeugung, es ist das Richtige, was du machst?
Also, dass ich was anderes oder jetzt, dass ich praktisch wieder gehe, ne, irgendwie die Flucht ergreife sozusagen, das nicht. Aber wenn du, ich weiß gar nicht mehr, was war denn Hoffenheim, war der 19. Spieltag, der 20. der Saison, als wir dann endlich mal gewonnen haben. Wenn du die ersten 17, 18 Spiele kein einziges gewinnst, ne? Also natürlich denkst du da, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht mal 5 Trainer der Saison. Sky hat mal so einen netten Zusammenschnitt gemacht. War vor dem allerersten Interview von Christian Groß beim Auswärtsspiel in Berlin am 2. Januar, wo die 4 Vorstellungen der Trainer hintereinander geschnitten waren und ich viermal zur Vorstellung des neuen Trainers begrüßt habe. da muss man dann selbst auch bei aller Ernsthaftigkeit muss ich da auch ein bisschen schmunzeln. Das war natürlich eine völlig bekloppte Saison. Also machen wir uns da nichts vor. Und es wurde dann erst in der Tat, also wir haben ja damals dann gegen Köln hier zu Hause verloren, 1-2 in letzter Minute, glaube ich, relativ. Da war ja eigentlich allen klar, dass das Ding durch ist, dass wir das nicht mehr schaffen werden, mehr oder minder, dass dann ein mittelschweres Wunder passieren muss. Und erst danach, ich glaube dann nach Stuttgart war ja einmal Tabula Rasa, Peter Knebel kam dazu, dann wurde es ein bisschen insofern stabiler, weil man mal auch wieder nach vorne geguckt hat. Das war in der Zeit, wo du in, was haben wir, 30 Spiele nicht gewonnen, 29, ich weiß es gar nicht mehr. Da ist ja nichts mit großartig, also du musst einfach erstmal ein Fußballspiel gewinnen, ne? Das war schon verrückt. Und da geht's dann ja auch nicht darum, was du kommunizierst. Das ist ja Quatsch. Du musst ja einfach gute Arbeit machen insgesamt. Und das ist uns ja in der Saison leider wirklich insgesamt gar nicht gelungen. Und dann kannst du auch machen, was du willst. Also ich meine, was hätte ich mit Dirk sagen sollen nach 30 Spielen ohne Sieg oder 29? Gar nichts.
Was hat das mit dir gemacht, die ersten? Also ich meine, im Endeffekt muss man jetzt ja im Nachhinein sagen, wahrscheinlich gibt es keinen Mediendirektor in der ganzen Bundes-Ersten und Zweiten Liga, der so viel mitgemacht hat wie du in so kurzer Zeit. Was ja mit Sicherheit, also ich würde sagen, es gibt fast keinen anderen, würde ich jetzt einfach mal. Aber also das eine ist natürlich, wahrscheinlich bringt dich jetzt so schnell nichts mehr außer Fassung bei vielen Sachen. Aber was haben diese ersten anderthalb Jahre oder ersten zwei Jahre mit dir gemacht?
Die waren ja komplett unterschiedlich, ne? Das erste Jahr hat gefühlt alles, was Schalke versucht hat anzufassen, ist ja in die Hose gegangen, auch mit großem Anlauf ja vorher schon. Das zweite Jahr war ja dann der komplette Wandel, ne? Mit Rufen dann, der reinkommt. Also wahrscheinlich das sensationellste Transferfenster, jetzt gar nicht vom Sportlichen, sondern so vom im Laden, wie das abgelaufen ist. Wir haben ja, wie wir Transferbewegungen gemacht, 50, 45, ich weiß es gar nicht. Da haben wir wirklich, muss ich heute noch spunzeln. Da haben wir sensationelle Tage hier zum Teil verbracht mit einfach auch sehr, sehr unterhaltsamen Momenten. Wer den Rufen kennt, weiß ja, dass das schon ein Typ ist, der kann ja schon eine gute Stimmung reinbringen. Und das hat das auch komplett gedreht. Mit einer Saison, die ja am Ende Mike Büskens dann als Trainer auch mit 8 Siegen aus 9 steigst dann auf einmal auf. Also diese Schalke-Extreme halt, ne? Und das macht viel mit dir, wenn du da drauf guckst. Emotional, das verändert einen schon in seiner Wahrnehmung, ne? Das muss ich schon sagen. Das war auch nicht immer einfach. Und so manches Mal kommt man da auch an seine Grenzen, weil du ja man ist ja fast verzweifelt dann in den schlechten Momenten und sehnt diese positiven dann herbei. Und wenn die dann da sind, das ist einfach nur schön. Das kann man dann auch genießen bei aller Arbeit. Aber ich habe schon viel gelernt in der Zeit. Und nochmal, da will ich auch gar nicht sagen, dass wir keine Fehler und auch ich ganz persönlich keine Fehler gemacht habe. Ich habe versucht, immer daraus zu lernen und dann zu gucken, okay, was würde ich anders machen? Und ein Beispiel, du hast ja gerade gesagt, Robert, ganz am Anfang, man sieht mich nicht so häufig, ich trete nicht so viel in Erscheinung. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung nach dem Aufstieg zu sagen, ich gebe die Pressekonferenzen ab. Ich lasse die jemand anderes machen, gebe auch diese Rolle, diese Aufmerksamkeit. Damals war das ja ein Pia, die das als Leiterin Sportkommunikation gemacht hat. Gebe das ab und lasse das meine Mitarbeitenden machen und kümmere mich eher um andere Dinge, bei denen ich auch mehr Einfluss haben kann, ne? Das Gefühl habe, dass ich mehr für Schalke bewirken kann, als wenn ich die Mediengespräche eben auch, das ist ja nicht was moderieren, du musst die vorbereiten, du musst die vorbesprechen, du musst die nachbesprechen und so weiter. Das kostet schon wahnsinnig viel Zeit. Und das war eine ganz wesentliche Entscheidung zum Beispiel, da strukturell auch was zu ändern und das auf mehreren Schultern anders zu verteilen als vorher.
Jetzt muss uns noch mal du hast den Tag mit Rufen Schröder, nimm uns mal mit in einen Sonntag. Wie sah der Tag aus?
Also der mir sicherlich am meisten Erinnerung geblieben ist, jetzt muss ich überlegen, ob das 21 oder 22 Transferperiode war. Also wir haben Amin Arit ja mehrfach abgegeben, mehrfach per Leihe. Und das war immer irgendwie kompliziert, weil ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Hat Rufen ja damals auch erklärt, Amin hatte ja auch ein gewisses Gehalt. Ne? Das musst du erstmal gucken, dass es einen Verein gibt, der das übernimmt. Und da sind dann schon Gespräche, wenn Rufen hat ja immer zwei Telefone, eins so ein Klapptelefon und ein Smartphone. Und dann ist der Mann ja wirklich mit zwei Telefonen am Ohr, ist ja durch die Geschäftsstelle hier getigert die ganze Zeit. Und irgendwann abends saßen wir dann mal zusammen und dann hat er auch wieder, haben wir, ich glaube Marseille war das, wo Amin dann hingegangen ist. Dann haben wir auf Rückruf gewartet und dann irgendwie auch frustrierend, weil es nicht so geklappt hat, wie er sich es vorgestellt hat. Und hat dann gesagt, so, haben jetzt Stadion, das heißt Veltins Arena, wir haben nicht mal ein Bier hier auf der Geschäftsstelle. Und da hat er recht gehabt, hatten wir wirklich nicht. Also haben wir mit der Haustechnik gesprochen und seitdem habe ich in meinem Büro, ich gucke gerade rüber, habe ich einen kleinen Kühlschrank stehen, der in der Transferphase immer so ausgestattet wird, dass wenn wieder die 22, 23, Amin Arit war glaube ich 0.30 Uhr oder 1 Uhr, damals irgendwann mal, wenn dann die Abende ein bisschen länger werden, dass man es auch ein bisschen, sagen wir mal, gesellig werden lassen kann. Und das war mit Ruben dann schon sehr unterhaltsam. Der hat auch viel Energie dann gegeben, ne? Weil wenn du so viele Transfers machst für das Team, die das ja hauptsächlich abwickeln, ist das schon anstrengend. Und ich habe manchmal da reingedonnert, kam aus seinem Büro. Oh, Männer, jetzt habe ich sie, jetzt sind wir soweit. Das ist schon gut in so einem Moment, ne? Da hat der Schalke unheimlich gut getan, das muss man sagen.
Aber als Rufen dann ja relativ spontan gegangen ist, gab es ja diese mittlerweile ja berühmte PK von Herrn Knebe. Hast du dir, als du das gesehen hast, auch gedacht, um Gottes Willen, was passiert hier gerade? Oder
ich
hast du sowas
gesessen.
Erwartet? Oder ja, also.
Ich habe daneben gesessen. Ich habe ja, wie ich glaube ich zumindest im Kreis der Journalisten auch bekannt, ich habe ja zu Peter ein sehr enges Verhältnis. Er war auch auf meiner Hochzeit vergangenes Jahr. Von daher, er wird es mir verzeihen. Auch ich habe da war ein bisschen überrascht über die Dramaturgie, die er da aufgebaut hat, sagen wir es mal so. Aber das war, Peter ist da ein authentischer Typ, ne? Der hat in dem Moment wirklich, dem hat das einfach wehgetan, dass das so, ne, so geendet ist. Und dann ist er emotional, hat er sehr, sehr innerstes nach außen gekehrt, würde ich jetzt mal sagen. Er wird das heute auch kein zweites Mal so machen. Den Pastor Knebelwitz, den hat er sich ein paar Mal auch anhören müssen, hier intern danach. Aber Peter kann das auch super gut selbstkritisch so ertragen. Dem konnte man dann auch sagen, Peter, war vielleicht ein bisschen emotional an der Stelle und hat das dann auch sich nochmal angeguckt.
Also was ich gut fand, nach der Pressekonferenz standen wir dann ja alle am Trainingsplatz und dann gab es ja auch ein, zwei Live-Schalten und dann ist Peter tatsächlich auch nochmal runtergekommen und hat nochmal das Gespräch mit uns gesucht, weil er da, glaube ich, dann auch gemerkt hat, dass das ein bisschen vielleicht in die falsche Richtung gelaufen ist. Aber
Und da ist ja Twitter dann auch gnadenlos, ne? Der Ausschnitt wird natürlich dann auch mit Titanic-Musik unterlegt.
Aber auch total geil mit dieser Robe dann da, ne? Und so. Also meine Güte, ja, sehr schön.
Aber darüber muss man auch lachen können. Ganz ehrlich, darüber muss man dann auch mal lachen können, weil das sind ja auch Rollen, ne? Am Ende ist Peter Knebel in dem Moment in der Rolle des Sportvorstandes. Und Dirk ist in der Rolle des Journalisten. Und das muss man dann auch miteinander, wenn man das weiß und miteinander irgendwie sportlich ausfechtet, so will ich es mal sagen, und auch mal lachen kann darüber, dann passt das ja auch, ne? Oh.
Aber wie schwierig ist das, wenn du da sitzt manchmal und dann siehst du dann nach der Pressekonferenz steht der doofe Schlamann da und sagt, boah, was die da gemacht haben, das war ja kommunikativ Schwachsinn, habe ich ja tatsächlich häufiger mal gesagt. Dann sitzt du doch da wahrscheinlich auch mit der Faust in der Tasche, oder nicht?
Ja, also dass man Kommunikation ist ja erstens was, bei dem alle glauben, sie können's. Das ist ja so ein typisches Ding. Ich glaube, jeder meint auch, er kann besser die Mannschaftsaufstellung für die Nationalmannschaft und besser moderieren als die Kollegen, die da am Spielfeld dran stehen und die besseren Fragen stellen. Das ist auch menschlich ein Stück weit. Das lernt man, ne? Natürlich ist man da am Anfang vielleicht auch ein bisschen angefasster als mittlerweile. Ich bin da jetzt, also ganz ehrlich, ich bin da relativ entspannt. Es gibt immer ganz verschiedene Sichtweisen, wie man etwas kommunizieren kann. Es gibt so ein paar Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und da lasse ich mich auch drauf festnageln. Beispiel, ich glaube, dass man wirklich, ich bin überzeugt davon, dass man wirklich nicht lügen sollte, weil das fällt auf. Irgendwann wirst du eingeholt davon. dass du vielleicht mal, wenn jemand, ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, eine Krankheit in der Familie und du willst das nicht sagen, weil der Spieler das vielleicht auch nicht will, dass du dann, das kann man jetzt als Notlüge bezeichnen oder man sagt einfach nicht alles, ne? Das finde ich noch, das ist was anderes, weil das auch ein Schutz ist vielleicht in dem Moment. Aber bei allem anderen habe ich ein ganz klares Credo, mach das nicht, weil das fliegt auf und irgendwann wirst du dann sagen, Dirk, ja, wenn mich dreimal angeflunkert hat, dem glaube ich halt irgendwann nicht mehr. Ne? Das ist auch ein natürlicher Prozess. Ansonsten kannst du immer diskutieren, war das der richtige Ton, war das offen genug, hätte man mit denen zuerst sprechen müssen, hätte Person X das sagen sollen statt Y, ja. Also nochmal, wir reflektieren das auch wirklich. Ne? Wir machen Debriefings, wir setzen uns hin, wir schreiben das auf und wenn wir was doof gemacht haben, dann ist es so. Sage ich jetzt nicht immer dem Dirk, damit er das nicht weiß, aber intern machen wir das.
Ja, weil zum Thema Knebel war ja auch noch, also so gefühlt wird der ja eigentlich auch nur auf diese eine PK auf Schalke reduziert, was ein bisschen schade ist. Deswegen fand ich es ja auch gut, dass Matthias Tillmann, als er im Podcast auch bei uns war, eben auch erwähnt hat, dass dieses Stets die Buda ja auch auf Peter Knebel zurückzuführen ist. Ist halt immer witzig, wie man im Nachhinein dann doch vielleicht ein bisschen andere Sicht auf Dinge dann bekommt. Aber ja, damals, ich muss auch sagen, ich stand da vor dem Fernseher und dachte mir, Gottes Willen, was passiert hier gerade? Aber gut, es ist nun mal passiert.
Es war aber nicht mein kuriosester PK-Moment, so viel kann ich sagen. Da gab es noch,
ja, gut,
gab's
also
noch
dann,
ein, zwei andere.
Dann bitte, dann welcher war denn der kurioseste?
Naja gut, der ist Dirk war ja zuletzt noch zu Gast in Gelsenkirchen auf einer Veranstaltung von 11 Freunde und da hatten wir das Thema auch nochmal. Also die falsch ausgesprochenen Spielernamen, das war ja eine Corona-Pressekonferenz, da war ja noch nicht mal irgendwer im Raum, sondern nur ein Fernseher und ein Bildschirm. Und die Blicke der Kollegen, als ich da auf den Fernseher geguckt habe, die werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen, muss ich sagen.
Massimo Schüpp und Can Erdogan.
Ja. Und die Nachrichten der Spieler, die ich dann auf meinem Handy hatte, als ich da von dem Podest runtergekommen bin, das war schon, also das würde ich jetzt noch drüber setzen, ehrlich gesagt, vom Kuriosum.
Also User schreiben uns auch immer wieder an und sagen, wir sollen ja unbedingt, weil Dirk hat das auch mal so, ja, also wir haben das mal auch in Aussicht gestellt, wir sollen unbedingt auch mal eine Christian Groß Sonderfolge machen. Aber da gibt's sicherlich.
Ich möchte dann hier jetzt nochmal, weil der Juri das auf der Veranstaltung ja auch nochmal gesagt hat, dass das so ein bisschen, er sagte ja auch nochmal, nicht, dass das ins Respektlose geht. Also Christian Groß hat nach der Tätigkeit auf Schalke noch 4 Jahre im Profifußball gearbeitet. Also das möchte ich nur nochmal sagen. Also der Mann, wenn er wirklich ein Problem irgendwo gesundheitlicher Natur gehabt hätte, was das Ganze hervorgerufen hätte, dann hätte er nicht 4 Jahre noch arbeiten müssen. Er war einfach mit der Situation überfordert und war halt ein bisschen verpeilt. Und diese Mischung war dann leider humoristisch doch ziemlich angehaucht, auch wenn es sportlich recht unerfolgreich war. Aber ich wollte dem Mann natürlich nicht zu nahe treten, aber ganz ehrlich, also das war unglaublich. Sag mal, Marc, wenn du Situationen kommunizieren muss, ist da ganz viel eigentlich, also da hast du eine Grundidee, wie läuft das ab? Also setzt du dich dann hin und überlegst dir erstmal, wie können wir es machen? Setzt euch dann hin und du schlägst was vor? Oder trefft ihr euch mit allem Mann und macht dann Brainstorming? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ist tatsächlich unterschiedlich. Ne? Es kommt ein bisschen drauf an, welches Thema es ist. Also nehmen wir jetzt mal einen Transfer zum Beispiel, wenn jetzt relativ klar ist, der kommt, gibt vielleicht auch schon ein mündliches Agreement, einen Termin für einen Medizincheck und ähnliches, dann haben wir eine Gruppe, eine Transfergruppe, da sind alle Bereiche, die da involviert sind drin, also Lizenzkommunikation, Grafik, Social Media, Film, habe ich irgendwie vergessen, Homepage-App und so weiter. Und dann bilden die so eine Art Projektgruppe und brainstormen dann, ne? Wie präsentieren wir den? Also beispielsweise dieses Foto, was ja fast schon Kultstatus mittlerweile hat von Edin Dzeko mit diesem Retroball in der Hand unten in der Kabine. Da stecken die Teams dann schon wahnsinnig viel Zeit rein und überlegen sich, wie soll das aussehen, ne? Was sind auch die Botschaften? Da geben wir dann schon auch zwischendurch was mit, dass wir sagen, passt auf, bei dem Spieler gibt's Gedanken XY, das ist eher ein Stammspieler oder eher ein Ergänzungsspieler, ne? Damit eben auch klar ist, wie das eingeordnet wird. Wenn es jetzt ein anderes Thema ist, was nehmen wir denn mal?
Ich wollte jetzt tatsächlich, sorry, dass ich jetzt vielleicht einmal kurz ein bisschen springe, weil ich hatte jetzt so gedacht beim Thema Peter Knebel. Also gehst du dann zu ihm hin nach der PK und sagst, boah, Peter, das war jetzt gar nichts, das musst du eigentlich anders machen. Oder wie macht ihr das dann? Also weißt du, das bei der Nummer jetzt ist mir, war mir jetzt gerade, da habe ich so gedacht, oder ist das einfach, weil der halt Vorstand war, macht der das selbst und du begleitest ihn nur?
Weil wir besprechen das schon vor. Klar, weil du musst ja überlegen, was willst du setzen? Also was hat sich ja total verändert im Vergleich zu vor selbst noch 10 Jahren, aber natürlich noch viel extremer, 20 oder länger. Wenn du jetzt, nehmen wir mal so eine Pressekonferenz, die ist ja live sofort im Netz. Du hast es ja nicht so wie früher, ne, wenn du noch von mir aus Radio im Schalippe oder selbst Sky ganz am Anfang da warst, du nimmst die auf, du kannst die nochmal besprechen, du kannst überlegen, wie schneidest du den Beitrag und dann setzt du den ersten Aufschlag als Journalist. Dieses Privileg ist ja abhandengekommen durch Social Media und durch Livestreaming. Und damit, du kannst ja ganz schwer die Dinge noch im Nachgang einordnen, sondern die erste halbe Stunde ist meistens total entscheidend dafür, wie die Dinge wahrgenommen werden. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt in so eine PK gehen, ist eigentlich egal, in welche, überlegen wir schon, was sind die Botschaften, die uns eigentlich wichtig sind. Was wollen wir setzen? Was ist uns als Verein oder vielleicht bei dem Trainer oder jetzt im Vorstand, ob das jetzt Frank, Peter oder wer auch immer ist, was ist denen wichtig? Und wenn das dann, egal ob das gelingt oder ob das nicht gelingt oder andere Dinge passieren, die gut oder schlecht sind, natürlich besprechen wir die nach. Und das ist auch meine Aufgabe, dann keinen Honig um den Bart zu schmieren, sondern zu sagen, guck mal, mit der Kritik, da hat er dir recht. Oder wir, ich sag das, also doch kein Problem, das selbst zu sagen, pass auf, das fand ich jetzt ehrlicherweise nicht so passend, aus den und den Gründen. Weil das und das wollten wir erreichen, das haben wir jetzt nicht geschafft.
Wie empfänglich sind die dafür?
Also bis jetzt, die ich kennengelernt habe, muss ich wirklich, kann ich nicht anders behaupten, die sind alle empfänglich gewesen, sich das anzuhören. Dass der eine oder andere dann vielleicht mal anders reagiert, weil er auch charakterlich anders gestrickt ist und vielleicht gegenargumentiert im ersten Moment, das mag sein, aber spätestens am nächsten Tag merkst du dann eigentlich, weil sie sich wahrscheinlich auch das Thema angeguckt haben, vielleicht hat auch die Ehefrau oder wer auch immer zu Hause nochmal einen Ton gesagt, ne, das darf man auch nicht unterschätzen, bis hin zu Kindern, die das ja auch im Netz sehen, dann ist eigentlich dann die Selbstreflexion dann schon da. Jetzt bei denen, die aktuell da sind, kann man das sowieso nicht genug hervorheben. Also die sind super uneitel, was diese Dinge angeht, machen sich aber auch selbst total viele Gedanken. Also wie sie, was ihnen wichtig ist, ne, was sie auch betonen wollen. Und da bleiben sie dann auch bei, weil sie da selbst dran glauben. Und das ist extrem wichtig. Ne? Ich versuche ihnen nicht was aufzuschwatzen, was sie nicht glauben. Weil wenn du das nicht glaubst, dann wirst du das auch nicht transportieren. Du musst schon selbst überzeugt sein und innere Überzeugung auch haben. Das ist total wichtig.
Ja, also du sprichst ja die aktuellen Leute an. Also ich habe ja bei Miron Muslic immer so den Eindruck, dass da jede PK on point ist, dass der immer genau weiß, also du merkst doch immer, wenn eine Frage gestellt wird, der überlegt doch kurz und antwortet dann erst. Und da ist auch, also gefühlt, ich kann mich nicht an ein falsches Wort mal erinnern.
Du musst doch da so sitzen, oder Marc? Du musst doch da so sitzen.
Also, nee, ernsthaft, yeah, aber, ja, ist doch aber so. Das ist er, ja, das ist jetzt nicht, dass ihr den vorher vor jeder PK, also natürlich geht ihr die Sachen durch, aber der hat da schon ein natürliches Talent dafür, oder? Würdest du schon zustimmen? Das muss man nicht groß schulen, oder?
Zu 100% hat der Miron ein rhetorisches Talent, ne? Also müssen wir nicht drüber reden, auch ein außergewöhnliches. Wir haben ja, Frank hat das ja auch schon ein paar Mal erzählt, als er dann die Shortlist von einem Jahr ungefähr hatte, haben wir ja viele Trainer auch aus der Perspektive angeschaut, ne? Wie treten die auf? Wie sprechen die? Und ich weiß noch genau, es gibt so ein Video, wo er seine erste Ansprache in Plymouth hält. Und da habe ich mir gedacht, boah, auf Englisch so der Art und Weise, so viel Herz zu transportieren, so viel Emotionen zu transportieren, das ist schon impressive. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Und ich glaube, das hat er jetzt auf den egal ob das Pressekonferenzen, Interviews ist nochmal ein bisschen anders, gerade Print hängt halt damit zusammen, dass da keine Kamera ist, ne? Da ist man vielleicht auch nochmal ein bisschen, da kann man gelöster sein, weil man weiß, dass nicht alles so 1:1 halt mit Bild und Ton aufgenommen wird. Ich glaube, das macht schon was auch mit den Leuten. Aber klar, also ich bin ehrlicherweise so entspannt mittlerweile, dass ich manchmal die PKs erst mir nächsten Tag, wenn überhaupt, angucke, weil ich dann einfach einen Alex frage oder beziehungsweise der eine WhatsApp schreibt. Und wir wissen, dass der Miron das kann. Natürlich kann der das, sieht man ja auch. Wir besprechen das vor trotzdem, ne, weil es auch darum geht, Was sind vielleicht Besonderheiten, die auftreten? Und es passiert ja auch einfach so wahnsinnig viel in der Woche auf Schalke. Das braucht er dann schon. Ich glaube, ein Punkt ist aber einfach spürbar. Der ist halt mit seinem Job 24/7 beschäftigt. Und wenn du so tief in der Materie bist, so tief in den Themen bist, dann bist du automatisch gut vorbereitet, weil du Demiron weißt immer, wer hat was, wenn es jetzt um Verletzungen oder angeschlagen geht. Der kennt genau die Trainingswerte von allen. Der weiß, haben die gut, haben die schlecht trainiert? Ist zu Hause alles in Ordnung? Da hat er einen super Überblick auch durch sein Trainerteam und Juri übers PLZ. Und das ist schon gut, ne? Weil du dann eben da auch super sicher auftreten kannst. Und das hat er grandios gemacht über die Saison.
Ja, ich finde halt auch immer, er findet auch immer so die richtigen Worte. Also ich kann mich erinnern, in Darmstadt erst an den Kollegen Marseiler denken, in Bielefeld erst an den Kollegen Rodowski denken, in Berlin über diesen rassistischen Vorfall sprechen und dann erst den ganzen Rest. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt außergewöhnlich, aber generell mal zu dieser Saison, du hast ja gerade alles angesprochen, was so das... Eigentlich die ersten, also sind wir mal ehrlich, also es ist ja deine erste richtig geile Saison, selbst die Aufstiegssaison vor 4 Jahren war ja, naja, Höhen und Tiefen, sag ich mal. Wie gut tut es dann und hast du auch sowas auch nur ansatzweise kommen sehen?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Nein, bin ich ehrlich. Ich habe zu Frank Baumann gesagt, wenn wir es schaffen, sportlich eine ruhige Saison zu haben, sodass wir... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das im letzten oder vorletzten Podcast auch gesagt hast, Dirk, dass wir es schaffen, die Menschen wieder anders an Schalke zu binden, ne, dass die Spaß haben, dass die Freude haben, dass wir denen positive Ablenkung bieten und dass da einfach diese Freude und diese Wucht, die Schalke auch auszeichnet, dass die zurückkommt. Wenn wir das schaffen, haben wir schon viel geschafft. Das war mein Gedanke. Im vergangenen Frühsommer, so Mai, Juni, Juli irgendwie. Und das erste Mal gedacht, dass es einen Verlauf nehmen könnte, mit dem ich nicht gerechnet habe, war, als ich ausgerechnet nicht da war, nämlich Hannover. Da war ich drüben in den USA, weil mein Gastbruder geheiratet hat und habe das auf ESPN geschaut. Und muss sagen, als wir da das Spiel gewonnen haben, da auch so und mit der Art und Weise, habe ich das erste Mal gedacht, okay, Da geht vielleicht richtig viel in der Saison und das genießt man natürlich. Ich meine, guckt euch mal den Tabellenverlauf an. Ich glaube, wir waren ja irgendwie, welchem Spieltag waren wir nochmal auf dem Aufstiegsplatz?
8. Spieltag, 8. 1. oder 2. Genau.
Ja, so, das ist ein Hochgenuss, ne? Da macht das Arbeiten auch Spaß. Da ist jeder Medientermin, den man mehr hat. Wir freuen uns, haben uns super gefreut, dass wir endlich aus dem Ausland wieder Anfragen gekriegt haben, als national wieder mehr los war und man endlich auch wegkam von Pleiteklub, Suspendierung, Pannen und was weiß ich, was da alles in den Überschriften
in der
stand.
Kabine.
Der Kuchen in der Kabine, genau. Überragender Kommentar übrigens an der Stelle, nachdem der Nürnberg-Kuchen uns überreicht wurde auf Instagram von Ralf Herrmann, muss man sagen, Chapeau, der war top. Natürlich genießt man das. Also das war ein Hochgenuss für alle. Und ihr kennt ja auch ganz viele Mitarbeitende, die hier arbeiten. Das war für alle Seelenbalsam, endlich mal wieder so eine Saison zu haben, bis hin zu diesem jetzt medientechnisch schwierigen Mitarbeitendenfoto, weil wir ein bisschen die Interviewslots verpasst haben, zugegebenermaßen. Aber die Leute reden da jetzt noch drüber. Ne? Das ist so, das war einfach eine traumhafte Saison. Also 70 Punkte, überlegen Meister. Macht richtig das, Bock, ne? Krieg Gänsehaut, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Ist das zum ersten Mal eine Saison, wo du nicht 24/7 arbeiten musst? Also gerade Miro Mušić 24/7, habe ich so gedacht, ich weiß nicht, also es ist ja auf Schalke passiert ja immer irgendwas. Also meine Frau ist es gewohnt und meine Kinder, dass ich meine Klamotten von Sky immer dabei habe, weil es kann immer was passieren. Bei dir ist es ja noch extremer, aber ist das zum ersten Mal jetzt was, wo du sagen kannst, hey, es läuft auch, ich kann tatsächlich auch mal Marc Siegmann privat sein?
Ja, muss man sagen, gerade wenn wir freitags gespielt haben und gewonnen haben, gab es überraschend viele Samstagsonntage, an denen einfach dann auch nichts passiert ist. Auch ihr jetzt als Journalisten wenig Bedarf hattet, mit dem Protagonisten zu sprechen, weil alles am Freitag praktisch noch besprochen wurde in der Mixzone oder drumherum. Das war schon deutlich entspannter als in den Vorjahren. Also wenn du die zwei Jahre davor, gerade das die Saison 24/25, die war natürlich auch die Hölle. Ne? Das muss man insbesondere für die Fans natürlich, das mit angucken zu müssen, zum Teil diese Angst zu haben. Ich meine, wir gucken jetzt nach Düsseldorf, wir sehen, was da gerade passiert. Ne? Da ist auch wirklich Häme oder was auch immer nicht angesagt, sondern das ist für Leute, die da Fans natürlich sowieso und auch für die Mitarbeitenden, die da betroffen sind, ist das super bitter, ne? Und kann einem wirklich nur leid tun. Und dieser Druck, dass der jetzt weg ist und sich so umkehrt ins Positive bei uns, das ist natürlich schon schön. Und da genießt man auch mal ein bisschen mehr die Freizeit. Das ist so, ja.
Wie hast du das in diesem Katastrophenjahr, du hast ja vorhin noch die Suspendierung und so angesprochen, das kann man, glaube ich, nicht lernen, Krisenkommunikation, oder? Oder lernt man da tatsächlich von der einen Suspendierung zur anderen? Es ist ja gerade, was da die Formulierung von Pressemitteilungen angeht, das muss man ja heutzutage auch extrem aufpassen, ne? Das war wahrscheinlich die kniffligste Zeit.
Klar, das ist natürlich auch eine arbeitsrechtliche Komponente drin, ne? Deswegen ist das nicht so ganz trivial, aber ja, das ist auch unangenehm.
Gebt ihr die Pressemitteilung dann auch nochmal der Rechtsabteilung?
Teilweise schon, gerade wenn es um so arbeitsrechtliche Dinge geht, aber beispielsweise auch Finanzen, ne, wenn wir jetzt über die Anleihe sprechen, da lassen wir auch nochmal einmal drüber gucken, weil ich mache ja nicht Börsenkommunikation für ein DAX-Unternehmen, ne? Also mittlerweile, man lernt das dann auch über die Jahre und es ist jetzt auch mittlerweile eher so eine Formalität dann tatsächlich in den meisten Fällen, aber allein um sich abzusichern, also da wäre man ja auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man sich da nicht nochmal einen Spiegel vorhalten lässt, ganz bewusst, ne, und helfen lässt. Und so ist das, ist auch wichtig, gerade in so komplexen Situationen. Aber das war, klar, das sind unschöne Situationen, aber du willst das ja auch nicht, ne, wenn du dann so diese negativen Momente hast, du weißt ja, was passiert. Es ist ja absehbar, wie die Reaktion ist und was dann danach für eine Kaskade losbricht.
Ja. Marc, du hast ja auch angesprochen, dass sich ja von den Strukturen bei Schalke ein bisschen was verändert hat, natürlich auch von den handelnden Personen. Mich würde mal interessieren, wer ist eigentlich dein Boss? Also wem bist du unterstellt? Frank Baumann oder Hefer oder wem antwortest du eigentlich?
Also antworten grundsätzlich jedem eigentlich, aber vom Organigramm unterstellt bin ich Matthias Tillmann. Der Bereich Kommunikation hängt beim Vorstandsvorsitzenden. Wir leben das aber nicht so. Ich höre schon darauf, was der Matthias sagt, nicht falsch verstehen, sondern alle drei Vorstände sind praktisch meine Vorgesetzten, weil jeder in seinem Ressort natürlich auch kommunikative Bedürfnisse hat, Kollegen auf der Direktorenebene genauso. Und dann geht es darum, allen das am Ende zur Verfügung zu stellen und das auch zusammenzuführen. Das war ja jetzt in der Vergangenheit manchmal auch nicht so ganz einfach, wenn es da gegebenenfalls auch andere Interessenslagen gab. Das ist im Moment super einfach, weil die drei da wirklich an einem Strang ziehen, sich auch gegenseitig total unterstützen. Und das ist wichtig, dass wir dann da abgestimmt und miteinander auch zielgerichtet kommunizieren, weil ansonsten in diesem Wust, der heutzutage los ist, ne, wie viel Push-Benachrichtigung kriegt ihr aufs Handy, wie viel Posting seht ihr, 98% davon vergessen wir ja sofort wieder. Und damit das, was uns wichtig ist, überhaupt bei den Leuten ankommt, muss es halt total abgestimmt sein und ein bisschen für Journalisten auch anstrengend, weiß ich, immer wieder wiederholt werden, ne? Weil der steter Tropfen hüllt da den Stein was die Öffentlichkeit angeht. Und deswegen sind alle drei am Ende natürlich meine Vorgesetzten. Mit Marxen spreche ich auch, logisch, weil der auch Zugriff haben muss auf die Kommunikationsabteilung. Ist ja klar, der Aufsichtsrat hat ja auch kommunikative Themen. Wir haben einen Mitgliederbrief zum Beispiel auch, der gemeinsam rausgegeben wird von Vorstand und Aufsichtsrat. Also wir leben das da eigentlich sehr modern, würde ich jetzt mal sagen.
Und wenn man es noch weiter runterbricht, wie groß ist dann dein Team und welche Abteilung? Also ist zum Beispiel die Social Media Abteilung, ist die unter dir? Wie groß ist das Team dann?
Ja. Also ich versuche das mal so einfach wie möglich runterzubrechen. Es sind zwei Bereiche, wenn man so will. Der eine ist Public Relations, also klassisch Kommunikation, und Public Affairs. Public Affairs ist die Zusammenarbeit mit zum Beispiel politischen Stakeholdern. Ne? Wir haben einen Fanclub im Bundestag, den wir regelmäßig besuchen. Da sind wir verantwortlich dafür, praktisch den Kontakt da auch zu halten, ne? Immer wieder den Austausch da auch herzustellen und so weiter und so fort. Dieser Bereich macht die klassische interne und externe Kommunikation. Da sind DEX Ansprechpartner für Vereinskommunikation, so heißt bei uns die Unternehmenskommunikation. Peter und Alex die Lizenzkommunikation mit der Mannschaft machen. Knappenschmiede, Frauenfußball. Das ist alles da drin. Sind, glaube ich, ohne Werkstudenten und Praktikanten 11, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die das machen. Da ist auch noch der Bereich Kreisel, früher jetzt digitales Vereinsheim drin, die halt die Geschichten schreiben, ne? Und die dann in der App und auf der Website dann eben auch zu finden sind. Und der zweite Bereich ist das Mediahaus. Auch da, wir haben ja gerade angesprochen, manche Dinge auch ein bisschen, bis sie sich entfalten. Auch das ist mit Peter Knebel im Ursprung zusammen entstanden, zu sagen, wir bauen uns so eine Inhouse-Agentur praktisch, die alle Leistungen, die wir brauchen, was digitale Assets angeht, selbst produzieren kann. Und das ist dann eben Film, also Kameraarbeit, das ist Social Media, das ist Grafik und Design, das ist Homepage und App, das ist dazu dann auch noch Vermarktung im Sinne von Schnittstelle zu den Partnern, ne? Welchen digitalen Content produzieren wir für Partner und last but not least der E-Sport, weil wir den eher über Storytelling machen, denn Vertrieb. Genau, das müssten knapp 25 Festangestellte sein mittlerweile, die da tätig sind und die eben Stunden um Stunden Content, das mittlerweile hochgeschätzte Exisol Areas und so weiter, die Doku, die ja zusammen mit Sky dann auch erscheinen wird im August, die das alles produzieren, die Social Media Kanäle, der X-Admin und so weiter. Also alles.
Wenn du es jetzt gerade ansprichst, weil wir haben ja tatsächlich auch nachher noch Fragen von Usern und eine war nämlich tatsächlich von Dan151, wird es denn Exisol Areas auch nächste Saison noch geben?
Ja, das kann ich jetzt schon zusagen, auch wenn unser Bereichsleiter Media House mich jetzt nachher wahrscheinlich würgen wird, weil wir die Strategie noch nicht verabschiedet haben, final. Aber ja, das Access All Areas wird's nächstes Jahr auch geben.
Für die Spieler ist, das ist ja schon ein Eindringen in, ja, ich sag mal, die Mannschaftsprivatsphäre. Ich weiß, dass immer solche Kamera, das ist ja so, ne, hinterm Vorhang gucken, das finden alle geil. Ich gucke mir das ja auch an, finde das cool. Aber wie geht die Mannschaft damit um?
Gut, muss man sagen. Also die von der vergangenen Saison war es natürlich auch leicht. Ne? Wenn du viele Spiele gewinnst, ist es immer leichter, dann erscheinen auch mehr Folgen, aber die gehen da sehr, sehr gut mit um. Also es ist wirklich kein Scherz jetzt oder keine Übertreibung. Es wird eher gefragt, wo die Kamera ist. Also wir hatten schon ein paar Szenen auch in dieser Saison und das jetzt der Alex Rösner weghören, nicht, dass er denkt, wir haben ihm irgendwelches Material nicht zur Verfügung gestellt für die Doku. Juri hat ganz oft gerufen, Marc, wo ist die Doku? Wir brauchen die jetzt. Nee. Also sehr locker, muss man sagen. Miron auch, das ist wirklich vom ersten Tag an großer Vertrauensvorschuss, ne? Weil das darf natürlich auch nicht schiefgehen, ne? Wenn wir da irgendwann mal nicht aufpassen, ist so ein Vertrauensvorschuss auch schnell verspielt und deswegen da Shoutout an die Mitarbeitenden. Ihr kennt ein paar von denen auch schon sehr lange. Die sind da sehr sensibel, sehr gut im Umgang auch. Haben echt einen coolen Job auch dieses Jahr da wieder gemacht.
Ja, mal ganz kurz, weil wir hatten das Thema, das kam ja letzte Woche auf, und du hast ja jetzt ein sehr großes Team, das heißt du hast viele Aufgaben. Hast du dann zum Beispiel auch, beschäftigst du dann dich zum Beispiel auch mit dem Thema, was wir letzte Woche eben groß hatten, mit dem TV-Geld? Also kannst du unseren Usern beispielsweise oder den Zuhörern jetzt mal erklären, ja, sind wir denn jetzt nächstes Jahr 17. oder 16. der Tabelle? Und vielleicht ganz rudimentär, falls du es erklären kannst, wie funktioniert diese TV-Tabelle? Weil das ist ja irgendwas, wo kein Mensch durchblickt, der da nicht im Thema ist.
Das ist auch schwer, weil es eben nicht die eine Tabelle gibt. Ne? Das ist schon mal das erste Missverständnis ein Stück weit. Also es gibt ja runtergebrochen 4 Säulen grundsätzlich, sei es der sportliche Erfolg, Nachwuchs, Interesse. Nachwuchs, Interesse, sportlicher Erfolg. Das ist mir selbst die vierte entfallen, das ist auch gut.
Ich überlege jetzt gerade aber auch, warte mal.
Komm ich gleich wieder drauf. Jedenfalls gibt es alleine beim sportlichen Erfolg gibt's schon 2. Es gibt einmal die 18er-Tabelle, die jeweilige Liga betrifft. Und es gibt einmal die 36er-Tabelle. Also 1 bis 36 wirklich, wo alle Mannschaften angeordnet werden. Und die Mischung daraus ist ja prozentual gewichtet. Die entscheidet dann darüber, wo man in der Tabelle dann genau platziert ist.
Gleichverteilung. Also es geht ja, ich glaube 50% gehen an alle Vereine, werden es aufgeteilt, ne? Dann kommt sportlicher Erfolg mit 43%, 4% Nachwuchsförderung, 3% öffentliches Faninteresse.
Richtig, ja, die Gleichverteilung. Ja, genau. Und wird das im Rahmen der DFL festgelegt und vom Präsidium dann final auch verabschiedet. Ist bei uns eher was mit der Berechnung, was die Finanzabteilung tatsächlich macht, die das genau im Blick hat. Mit den verschiedenen Punkten. Das ist ein Punktesystem, was dann da drin ist. Mein Part ist jetzt eher, ich bin in der Kommission Club Medien bei der DFL, die erarbeitet sozusagen Rahmenbedingungen für die Medienrechteausschreibung, wo dann das Angebot erweitert wird, zum Beispiel jetzt die Busankunftsinterviews, ne, die ja neu eingeführt wurden, oder die Halbzeitinterviews der Co-Trainer bei den sogenannten Leuchtturmspielen. Dann versucht man darüber das Angebot eben attraktiver zu machen, um da dann eben zum Beispiel von Sky noch ein paar Euros mehr zu generieren. Aber in der Tat sind wir in der nächsten Saison, was die Bundesliga angeht, sind wir in der Tat 17. Das stimmt. Wir haben halt zwei wahnsinnig schlechte Platzierungen in der zweiten Liga, in der Fünfjahreswertung. Ne? Da ist die Fünfjahreswertung halt gnadenlos, weil du das mitschleppst. So, das müssen wir uns verdienen jetzt über die nächsten Jahre.
Eine große Kritik ist ja klar, dass sie dann jetzt wieder aufkommt, ne? Dass das Faninteresse halt so gering gewertet wird. Ne?
Da ist unsere Position ja auch klar, dass wir sagen, dass das stärker gewichtet werden sollte, weil wir ja, ihr kennt die Quoten ja auch, die werden ja für euch als rechte Partner auch erfasst. Da sind wir selbst in der zweiten Liga immer noch sehr, sehr gut unterwegs gewesen und dementsprechend.
Kann man das nicht durchboxen? Naja, also
verschiedene Interessen natürlich. Das muss ja immer im Rahmen der 36 besprochen werden und natürlich sind die Interessenslagen, und ich will jetzt nicht immer das populistische Beispiel der Elversberger nehmen, weil das so einfach immer scheint, aber natürlich sind die Interessenslagen zwischen den Vereinen mit 60.000 plus jedes Wochenende im Stadion oder jedes zweite Hunderttausende von Mitgliedern anders als die halt weniger haben und die sich über einen sportlichen Erfolg auch das ein Stück weit verdient haben, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Das gehört dann auch mit dazu, aber ist schwer. Die 36 ist Demokratie am Ende, ne? Die müssen sich einigen auf ein Modell und ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass sich das auf Strecke verändern wird. Die Frage ist eben, wie sich das dann ändern wird.
Ja, genau. Alles ein bisschen bitter, aber gut, wie du sagst, jeder Verein verfolgt halt seine eigenen Interessen. Marc, ich hätte mal noch eine Frage. Also um nochmal kurz auf Miron Muslic zurückzukommen oder generell auch ein Frank Baumann und so weiter, also über die wird natürlich viel berichtet. Also zum einen natürlich über die Medien wie Dirk, aber auch teilweise bei Twitter und so weiter. Und jetzt war ja in dieser Woche, hat sich ja sowohl die Unterschrift von Miron gejährt, als auch der erste Tweet von Fabrizio Romano damals, der irgendwie verkündet hat, dass Schalke die Ausstiegsklausel gezogen hat. Und wenn man sich dann drunter die Beiträge anschaut von Schalke-Fans natürlich, war das ja natürlich jetzt nicht so positiv. So, und jetzt kann ich mir erinnern, vor ein paar Wochen ging mal rum bei Twitter, dass Miron relativ viele User gesperrt hat. So, jetzt hätte mich mal natürlich interessiert, ist Miron jemand, der genau wissen will, was über ihn berichtet und auch zum Beispiel auch unter solchen Posts und merkt sich das? Oder hat die eine Sache mit der anderen Sache überhaupt nichts zu tun?
Kriegen die ein Medienupdate von euch? Früher gab es immer, gab es immer so einen Pressespiegel. Der Pressespiegel war kopiert, alles was aus den Zeitungen war. Ne? Gut, das ist natürlich schwierig jetzt.
Wir haben das gibt es über Dienstleister, haben wir das mittlerweile, der uns das zusammenstellt und zuschickt. Ich glaube aber, der Miron kriegt den, glaube ich, gar nicht. Müsste ich mal einen Verteiler gucken. Ich glaube, der kriegt den gar nicht. Ob er sich jetzt wirklich genau anguckt, wer da was macht, weiß ich nicht. Habe ich ihn ehrlicherweise auch nicht gefragt, weil ich glaube, da darf man sich auch nicht zu sehr mit beschäftigen, ehrlicherweise, weil sonst macht man nichts anderes mehr. Er will schon von uns wissen, wenn was Relevantes los ist, ja, Aber kurz und kompakt machen wir das, weil er ansonsten eher mit seinen Sportthemen auch beschäftigt ist. Versuchen das meiste, was nicht relevant ist, auch tatsächlich von ihm dann fernzuhalten. Er ruft manchmal an, ob jetzt bei Alex Peter oder bei mir, wenn er Sachen sieht, dann will er mal wissen, was ist denn dahinter, was steckt denn dahinter, wie kommt das zustande? Schalke ist ja auch ein, sagen wir mal, kompliziertes Gebilde, da ist auch viel drumherum immer wieder los. Das macht er dann schon. Aber ansonsten ist jetzt kein Trainer, der sich jeden Tag mit diesen Details, gerade was so Social Media und so angeht, permanent beschäftigt. Vielleicht noch eine ganz lustige Anekdote, weil ich da jetzt auch die Tage drüber nachdenken musste. Wir hatten ja schon erwartet, dass die Reaktion im ersten Moment jetzt nicht so wahnsinnig positiv sein wird, also vor einem Jahr. Und das Timing war dann wirklich, also 10 von 10. Es war irgendein Feiertag vor einem Jahr, war unsere Hochzeit. Und einen Tag danach kam Miron zur Unterschrift. Und ich sag mal so, es gab jetzt ein paar Mitglieder des Teams, die leicht angeschlagen zu diesem Termin gekommen sind und die der Miron wahrscheinlich noch mit ein bisschen Restpartystimmung empfangen hat. Also das war, für den einen oder anderen war das ein harter Tag, muss ich sagen. Das hatte weniger mit Twitter zu tun, sondern mehr mit den Feierlichkeiten.
Wie gehst du, Marc, also du hast jetzt ja gerade gesagt, also bei Miron, dass der hat am Anfang ja gesagt, er liest gar nichts. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich bin mir, glaube ich, sogar ziemlich sicher, dass das nicht stimmt. Bei dir war es ja am Anfang auch ein bisschen schwierig, ne? Weil du gerade vom Boulevard kamst, was ja grundsätzlich keinen guten Stand hat bei Schalke. Das hat ja auch extrem nachgelassen, aber du hast am Anfang auch ordentlich Feuer abgekriegt, ne? Hast du das für dich auch so hingekriegt, liest du das noch durch oder hast du das durchgelesen?
Also am Anfang auf jeden Fall, weil ich auch wissen wollte, was denken die Leute, was bewegt sie, wo ist die Sorge sozusagen. Da ist dann natürlich auch noch ein paar Sachen bei, wo man denkt, boah, da muss ich auch sacken lassen irgendwie. Aber auch das war ja ein Stück weit abzusehen. Und ich glaube, in der Tat, dass eine Sache ganz wichtig ist, am Ende ist ja meine Rolle, und ich will die jetzt nicht künstlich klein machen, aber die ist jetzt nicht. Also der Erfolg von Schalke 04 hängt am Ende nicht von mir ab, sondern der hängt davon ab, dass Max, Frank, Matthias, Christina im Winter diese Entscheidung getroffen haben, die sie getroffen haben, der Miron das entsprechend mit seinem Trainerteam und dem Ganzen drumherum auf den Platz kriegt und wir dann Spiele gewinnen. Das ist das, was am Ende entscheidend ist und nicht, ob ich jetzt hier Mediendirektor bin oder jemand anders. Das ist wichtig in der Begleitung, weil viel los ist drumherum, ne, weil wir haben eine Aufmerksamkeit gefühlt eines DAX-Unternehmens, sind aber Mittelständler. Das vergessen ja viele. Wir sind ja eigentlich ein kleines Unternehmen, wenn man das mit anderen vergleicht. Da ist natürlich wichtig, dass das von der Außendarstellung passt, weil das für die Partner wichtig ist, die wir gewinnen wollen, weil das für die Wahrnehmung insgesamt wichtig ist und so. Alles gar keine Frage. Ne? Das müssen wir auch gut machen. Und gerade der Bereich Mediahaus ist auch nochmal wichtig, um einfach Geld zu verdienen. Man muss halt Geld verdienen, um sportlich konkurrieren zu können. Aber ansonsten ist das jetzt, ob ich das jetzt bin oder jemand anders, ich würde das nicht so, das muss man nicht so groß machen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich viel im Hintergrund machen muss und darf und nicht so viel. Mit euch sitze ich hier heute gerne, aber ansonsten bin ich froh, wenn ich das nicht machen muss.
Aber du bietest ja auch Vorteile, ne? Du kommst von der Bild. Das ist nun mal so, der Boulevard auf Schalke hat nun mal extremen Aufschlag. Du kannst den Jungs, also du weißt schon, woher der Hase laufen wird, ne? Das hat natürlich auch Vorteile.
Ja, und auch wie man das einordnen muss, ne? Wenn da mal eine Überschrift so ist, dass man sich vielleicht im ersten Moment aufregt und dann aber sagt, komm, wenn du es anguckst, eigentlich ist es nur ein bisschen aufgedreht, ne? Und man muss ja fairerweise sagen, das ist ja jetzt nicht mehr nur so, dass die Bild das einzige Medium ist, was jetzt bei Überschriften oder Texten laut ist, ne? Durch diverse Online-Medien, bei denen man gar nicht weiß, wer dahinter steckt, die Leute auch gar nicht kennt. So, das ist dann, ja, also ich verstehe auch die Kritik. Ich habe die auch schon verstanden, als ich da gearbeitet habe. Da gehört man jetzt nicht zu den beliebtesten Journalisten, glaube ich. Das ist aber auch Teil des Systems sozusagen. Für mich ist das wirklich von Vorteil auf der einen Seite, weil ich weiß, wie die Prozesse funktionieren. Und es ist ein bisschen auch absehbar. Wenn wir X machen, kann ich häufig prognostizieren, dass Y dabei rauskommen wird in der Wahrnehmung.
Ich wollte gerade sagen, man kann steuern, ne?
Weil es klar ist, was das auslöst, ne? Welche Trigger gesetzt werden. Jetzt kenne ich euch als Gruppe auch noch gut, wobei die sich auch viel verändert hat in den letzten Jahren. Ja. Ne? Da sind auch ein paar raus und andere rein. Aber man kennt sich ja trotzdem. Es ist ja eine enge Gruppe. Das ist ja anders als... Bin ich jetzt Global Communications, was weiß ich was, für Continental oder sonst wen bin, die in weiß ich wie vielen Ländern unterwegs sind, die haben ja ganz andere Herausforderungen nochmal, als wenn wir jetzt, das würden wir sagen, das ist eine Gruppe von 10 am Ende, Max, die da sehr eng, eng zusammen sind mittlerweile. Da kann man ja jeden von theoretisch jeden Tag anrufen, wenn man ja wollen würde. So,
ja. Ja.
Also. Ja.
Unter der Woche ist ja nochmal was passiert. Und da hätten mich jetzt, ihr habt jetzt offiziell verkündet, dass Ben Mangan nicht mehr angestellt ist. Und ich kann mich damals erinnern, als die Trennung bekannt gegeben wurde, dann war ja Ben Manga in der Überschrift ja gar nicht erwähnt. Die Überschrift war irgendwie sowas von strukturelle Umstrukturierung im Verein. Und ich kann mich persönlich, ich bin ja auch schon ein paar Jahre Schalke-Fan, nicht erinnern, dass ich jemals erlebt habe, dass eine Trennung so geräuschlos von sich ging. Meine Frage wäre, die Überschrift, war das eine bewusste Entscheidung und wart ihr dann selber auch überrascht, wie positiv das teilweise sogar aufgenommen wurde, weil also da gab es ja überhaupt keine Kritik damals. Es ist ja immer, wenn man sich von jemandem trennt, gibt es ja immer dann meistens zwei Lager. Ja, warum machen die das und warum machen sie es jetzt und wie machen sie es und so. Aber das lief ja relativ aus eurer Sicht, glaube ich, optimal. Kann man das sagen im Nachhinein?
Ja, das glaube ich schon. Also klar bespricht man das vor und diese Dinge sind dann auch kein Zufall. Da würde ich jetzt Quatsch erzählen, sondern das ist schon alles wohl überlegt. Wie das dann aufgeschrieben und auch platziert wird. Ich glaube, dass das insgesamt auch viel damit zu tun hat, wie die Wahrnehmung der handelnden Personen ist. So der Frank Baumann wird insgesamt sehr positiv, als sehr ruhig, sehr überlegt wahrgenommen, was er auch ist, ne? Und wenn du das in Kombination mit einer überlegten Mitteilung dann machst, dann ist es einfach authentisch, das ist glaubwürdig und so ist der, so guckt Frank da auch drauf, er guckt ja selbst auf sich. Ich weiß gar nicht, ich glaube in jedem Interview gefühlt sagt er immer, dass seine Rolle gar nicht so wichtig ist. Denn bei dir quasi schmunzelt dann immer, wenn die Formulierung kommt. Aber so ist sein ganzes Auftreten. Ja, und das tut Schalke, finde ich auch wirklich gut. Der gesamte Vorstand, wie er sich da präsentiert. Und das drückt sich dann auch in solchen Trennungen, in solchen Meldungen am Ende aus. Ich glaube, dass es aber ehrlicherweise auch keine Überraschung mehr so großartig für die Kollegen war, die dann darüber berichtet haben. Zumindest die hier im Umfeld waren, haben das schon so ein bisschen auch kommen sehen. Und ich glaube, dass der Faktor auch eine gewisse Rolle spielt. Wenn das jetzt totaler Paukenschlag, Überraschung, was auch immer gewesen wäre, dann wäre vielleicht auch die Reaktion nochmal eine andere gewesen. Aber ja, da kann ich bald zu dir drüber schwingen. Ich glaube, es war jetzt keine super große Überraschung dann mehr.
Ja, alles gut. Also es ist ja auch so, dass wir ja, ne, also du hast ja gerade auch die Gruppe angesprochen, nur einmal, um das zu erklären. Also wir sind alle in einem ähnlichen Alter. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Vereinen. Die Journalistenstruktur auf Schalke, das passt schon ganz gut zusammen. Aber du hast es jetzt gerade auch angesprochen. Ne? Es sind jetzt ja heutzutage kommen diese ganzen, bei uns heißen die so ein bisschen abwertend Abschreibemedien. Diese ganzen Social-Media-Sachen. Ja. Also es ist ja schon eine Entwicklung, die wir tatsächlich durchaus kritisch sehen. Da kommt gleich, glaube ich, auch noch eine User-Frage zu. Genau. Aber Marc, ganz kurz, ihr habt ja auch ein Interesse daran, eure Message rüberzubringen. Das macht der Verein natürlich auch immer mehr. Inwiefern hat sich das verändert, dass ihr eigentlich das Zepter des Handelns in der Hand haben wollt, indem ihr alle am liebsten alles über Clubmedien raushauen würdet?
Na, sagen wir mal so, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber wir haben natürlich zwei Entwicklungen, die ganz, ganz massiv Auswirkungen auf uns haben. Das eine ist krasser Auflagenschwund im Print. Die letzten 10 Jahre, das nimmt ja super viele Kontakte. Also ist jetzt ein bisschen technisch, aber wir müssen ja versuchen, als Schalke 04 möglichst viele Menschen zu erreichen. Wir wollen ja möglichst viele auch von Schalke begeistern, damit die ins Stadion kommen, damit die von mir aus auch ein Trikot kaufen, damit die einfach auch ihren Verein irgendwie wahrnehmen. Und da sind dann, wenn man sich die Entwicklung der großen Zeitungen anguckt, das ist ja nun mal ein Trend, der ganz klar nach unten geht, weil die Leute das nicht mehr kaufen, weil die Abos nicht mehr so da sind. Das heißt, da geht uns auch was verloren, gegen das wir, da müssen wir auch gegensteuern ein Stück weit, damit wir relevant bleiben, damit wir eben auch so viel wahrgenommen werden. Und das andere ist, durch Social Media und durch die Smartphones, durch Apps und so weiter, können wir das halt auch. Ne? Ist ja so einfach wie nie, deine eigenen Botschaften rauszubringen. Deswegen haben wir einen eigenen Newsroom. Wir haben das vor ein paar Jahren strukturell auch angepasst mit einem Chef vom Dienst. Das kannte man früher nur von Zeitungen oder ne, bei Sky wird es wahrscheinlich sowas auch geben. Der alles ja ein Stück weit auch orchestriert, der guckt, dass nicht zu viele Meldungen an einem Tag rausgehen, welcher Push geht an wen, in welcher Abfolge. Das ist schon wichtig für uns, weil wir sind jetzt Sender mittlerweile. Wir sind nicht mehr nur Pressestelle, ne, die man kontaktiert oder wo man ein Statement anfragt, sondern die meiste Zeit unserer Arbeit, und das machen ja dann die Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen, die meiste Zeit ist eben selbst senden. Jeder Social-Media-Beitrag, jeder Homepage-Text, jeder Post in der App, ich meine, da reden wir auch von zweistelligen Millionen Abrufen, die wir im Monat in der App machen. Das ist schon relevant für uns und deswegen nutzen wir das auch. Dass wir natürlich auch gerne unsere Botschaften ein bisschen kontrollieren und gucken, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen überbetont wird und ein bisschen häufiger vorkommt. Ist ja auch klar. Und ich verstehe auch da dieses Thema, wie offen ist man, wie viel lässt man zu, wie viel wird kontrolliert. Ich glaube, dass ihr immer noch genug Austausch mit den Spielern auch ohne uns habt. Auch da helfen die sozialen Medien und WhatsApp und so weiter. Wir sind ja nicht naiv und das ist auch okay. Das ist auch gar nicht schlecht, weil eine gewisse Nähe macht es den Journalisten auch schwieriger, ich sag's mal ganz platt, auch drauf zu hauen. Ne? Es ist ja auch emotional, wenn du mit den Leuten irgendwie in Kontakt hast, denkst du, gibst ihm vielleicht eine Chance mehr. Sagen wir es mal so. Vielleicht gibst du ihm eine Chance mehr. Das gehört auch mit dazu. Und das ist auch okay.
Aber ihr sagt denen schon vorher, wer wir sind, ne? Also ihr sagt schon vorher, das ist der Schlamann, der hat keine Ahnung, das ist der von der Bild, der müsste vorsichtig sein, so. Also, oder findet sowas gar nicht statt?
Ja, nee, nicht so einkategorisieren, sondern wir sagen schon, ne, dass der Dirk, der ist in Gelsenkirchen geboren, der ist hier zur Schule gegangen, der kennt wahnsinnig viele Leute. Versucht den nicht für dumm zu verkaufen, habe ich mal zu einem Spieler gesagt, weil wenn er das Gegenteil rausfindet, ist blöd für dich, dann musst du es erklären und dann haben wir wieder Ärger, mach das nicht, ne, sondern überleg dir vorher, was du sagst. Das ist eigentlich die Kernbotschaft, auch in jeder Schulung. Wir machen Medienschulung, ein Trainingslager zum Beispiel im Sommer, geht es aber auch viel um das Verhalten auf Social Media, ne? Gibt's ja auch, also sensationelle Beispiele von Postings, nicht nur auf Schalke, auch bei anderen Vereinen. Das machen wir schon. Und zu sagen, bitte denk einmal nach, bevor du irgendwie was sagst oder veröffentlichst, was wir halt im Zweifel nicht mehr wieder zurückkriegen. Du kriegst es heutzutage nicht mehr zurückgeholt. Ist ausgeschlossen.
Aber warum müsst ihr, also die meisten sind ja schon, also Social Media, bin ich voll bei dir. Da denke ich manchmal auch, sitze ich da zu Hause und denke nur, meine Güte, ne Junge, guck einmal Nachrichten und dann überleg, ob er das schreiben darf. Egal. Aber ich frage mich immer tatsächlich nach dem Spiel, wieso müsst ihr die Spieler briefen, wenn die auf dem Weg zu uns ist? Also jeder, der das jetzt nicht weiß, wenn ich da stehe, dann kriege ich aufs Ohr von der Regie, Karaman kommt. Ich glaube, bei Kenan macht das gar nicht mehr, aber XY-Spieler kommt und wenn man dann so um die Werbebande rumguckt, steht einer vom Medienteam da und erzählt, ist bei allen anderen Vereinen auch so, ne? Also ist kein, aber ich denke mir manchmal, ey, da kommt dann halt auch ganz viel bei raus, wo ich denke so.
Ist aber tatsächlich auch ein bisschen überbewertet, dieser Briefing-Moment. Ne? Also ich kann euch mit reinnehmen, was machen wir da? Wir machen drei Dinge. Das erste ist, wir sagen ihnen, wo sie hin müssen. Ganz einfache Kiste. Wir sagen ihnen, wo sie hin müssen. Und wer da steht, gerade Sky, ihr habt auch eine hohe Fluktuation an Moderatoren, die da stehen, Experten, nochmal in Erinnerung rufen, pass auf, das ist übrigens Herr oder Frau so und so, das ist der Experte so und so. Gerade bei den Spielern, die nicht aus Deutschland kommen, der hat übrigens mal bei Schalke gespielt oder der ist mal mit Schalke aufgestiegen oder was weiß ich was. Ne? Das machen wir schon, weil ich finde, das gebührt auch die Höflichkeit, dass jeder da weiß, mit wem er umgeht und auch vernünftig Guten Tag sagen kann. Das Zweite ist, wir zeigen ihnen tatsächlich drei, vier wichtige Analysepunkte, die wir relativ zügig nach Abpfiff von unserem Leiter Sporttechnologie geschickt kriegen. Wir erfassen ja in Echtzeit Daten, und die zeigen wir ihnen, damit wir so Dinge wie, also manchmal kommen die Spieler vom Platz und sagen, boah, ja, das Spiel auch dominiert. Und dann sagen wir, guck mal, wenn wir auf unsere Werte jetzt gucken, nach unseren Prinzipien vielleicht eher nicht oder auch andersrum, ne, dass die sagen, ey, vom Gefühl sind wir doch heute, allein der Sophie ist doch schon 15 Kilometer gerannt. Dann sagen wir, yo, hier, guck mal, so und so und so viele High-Intensity-Runs und so viele so und so und Zweikämpfe und was weiß ich. Box-Entries, die sind ja da auch sehr englisch mittlerweile, einfach um ihnen ein paar Dinge mitzugeben, die sie dann vielleicht auch im Interview benutzen können und sagen können, wenn jetzt da die subjektive Interpretation des Moderators ist, so und so, seid doch irgendwie nicht so richtig aktiv gewesen, dass er dann sagen kann, nee, also ich glaube ehrlicherweise am Platz und ich habe gerade auch gehört, sind wir schon. Das andere, was du ja eher meinst, ist die Botschaften, ne? So zwei, drei Sachen, die man ihnen mitgibt. Das machen wir, das ist so, aber das sind kurze Sätze. Also Beispiel, du pass auf, die Darmstädter haben verloren oder wer auch immer oder haben gewonnen. So und so ist jetzt die Tabellenkonstellation. Wir sind das erste Mal Erster. Stell dich mal darauf ein, dass der Aufstiegskampf jetzt ausgerufen wird. Denk dran, was der Trainer euch dazu gesagt hat. So, dann wissen die, dass der Miron denen gesagt hat, wir reden nicht vom Aufstieg, sondern wir reden vom Spiel und vom nächsten Spiel und vom nächsten Spiel. Das ist eigentlich das, weil die sind nach 90 Minuten, sind die jetzt nicht aufnahmefähig für ein Referat, ne?
Also Ljubicic wusste das nicht mit dem, dass er nicht vom Aufstieg reden darf. Ja. Das war der überragende Mix so und der Kollege von der Medienabteilung stand neben mir und dem sind alle Gesichtszüge entgleist. Und wahrscheinlich hast du kurze Zeit später dein Handy gebimmelt und sagst, ja, wir haben ein kleines Problem.
Ja gut, der Dejan hat ja Gott sei Dank gesagt, er will aufsteigen. Zwischen wollen und werden, das wissen wir ja, ja. Seit einem anderen Podcast, liegen ja große Unterschiede. Ja. Also das ist ja auch alles am Ende nicht überdramatisch, aber man muss halt ja, bedenken, die Spieler haben einfach einen Wettbewerbsnachteil. Die haben das Spiel nicht gesehen. Der Moderator sitzt vorm Fernseher, der hat alle Wiederholungen da gesehen, ne? Der Experte hat sich seine Meinung gebildet. Wenn du noch dabei bist, dann habt ihr drei euch besprochen und der Spieler kommt vom Platz und hat ja außer dem, was er aus der Ego-Perspektive wahrgenommen hat, hat er ja nichts gesehen, ne? Und da sind wir, da helfen wir dann eigentlich ein bisschen, um das einzuordnen. Ich habe gegen mündige Spieler nichts, ne? Um das vorwegzunehmen. Ich finde das gut, wenn die eine eigene Meinung haben und wenn die auch mal sagen, so, Dirk, das sehe ich anders. Oder, ja, hast du recht, das finde ich auch blöd. Das ist gar nicht schlimm. Es muss nur immer im Sinne der Mannschaft und des Vereins sein. Weil sobald du, und das weißt du auch, sobald sich da jemand hinstellt und dem entgleitet nur ein Halbsatz und dann hat man das Gefühl, er greift seine Teamkollegen an, hast du eine Woche so eine Überschriften und Zinnober. Deswegen, ja. Versuchen wir es ein bisschen zu steuern, aber nicht so überkomplex, wie es vielleicht der ein oder andere vermutet.
Marc, wir haben eigentlich schon viel zu lang gesprochen, also wir wollten es eigentlich deutlich kürzer machen, aber es ist so launig. Trotzdem will ich einen Punkt bitte noch reinnehmen, weil wir haben heute noch gar nicht über Edin Dzeko gesprochen.
Ja.
Du hattest vorher auch mal erwähnt, dass es für dich auch so positiv ist, dass es ja so auch Anfragen wieder aus dem Ausland gab. Mhm. Das ist jetzt natürlich nicht nur speziell Edin Dzeko, aber mich würde mal interessieren, wie viel Anfragen gab es für Edin Dzeko, als das fix war? Wie war diese Woche, als er dann vorgestellt wurde, also mit Pressekonferenz und die Pressemitteilung und so weiter? Also hattest du da auch, waren das dann eher so 16-Stunden-Tage oder war das trotzdem einigermaßen normal?
Und wie hält man den bei Laune, wenn man ihm sagt, du musst 40 Interviews halten?
Also ich versuch das mal nacheinander. Bis heute sind wir mit Sicherheit fast bei einer dreistelligen Anzahl an Anfragen, die wir für Edin bekommen haben, aus aller Welt tatsächlich.
Ganz kurz zum Vergleich, was ist ein anderer Spieler? Also Kenan zum Beispiel, der ja auch sehr im Fokus steht. Was wäre da so, also falls du es sagen darfst, falls nicht, also, dann ich will ja niemand zu nahe treten, aber.
Ich lasse jetzt mal das alles, was am Spieltag passiert, weg, weil das habe ich jetzt auch nicht so ganz im Kopf. Nur das, was unter der Woche praktisch passiert.
Genau.
Da würde ich sagen, dass der Kenan wahrscheinlich jede zweite Woche hat der bestimmt irgendwas, ne? Weil wir haben ja DFL, Themen, die wir abdecken. Wir haben die Midweek-Interviews, die sogenannten. Also wenn jetzt zum Beispiel Sky, RTL oder andere Live- beziehungsweise andere Medienrechtepartner auch Interviews unter der Woche anfragen, Zeitungen und so weiter. Also ich müsste mal gucken, aber ich würde schon sagen, dass der Kenan alleine der Saison wieder bestimmt so in Richtung 20 Interviews gegangen sein, die es da gibt. Das ist auch viel, ne? Es ist auch für einen Zweitligisten, der wir nun mal seit 3 Jahren jetzt waren und so, sind das immer noch richtig, richtig gute Zahlen, auch wenn man sich anguckt, in welchen Medien er die so gegeben hat. Edin ist einfach ein Weltstar gewesen in diesem Jahrhundert. Also der ist irgendwie, wo ist seine ewigen Torschützenliste der Top 5 Ligen? Ist der doch irgendwie 17. oder sowas oder 15.
Nee, Top 10, glaube ich.
Oder Top 10 sogar.
Ich glaube 8. oder so.
So, das ist einfach ein Riesenspieler. Und dementsprechend war uns klar, als der Name dann auch das erste Mal mir hier intern gesagt wurde, dass das, wenn das dann auch noch sportlich funktioniert, was es ja hat, dass das uns einen riesigen Push in der Wahrnehmung geben wird, weil das ja für die gesamte Liga auch ein Gewinn ist. Der Tag selbst war dann schon, der war schon fürs ganze Team, ne? Also da sind ja dann bei uns, also an dem Tag würde ich sagen, waren bestimmt 15 bis 20 Leute nur mit diesem Thema beschäftigt. Das ist dann schon Wahnsinn, was wir da auch an Content-Stunden produziert haben, was dann an die Pressekonferenz mit den Fotos vor der Arena da unten am Rasen, ich weiß gar nicht, wie viele Fotografen da waren. Das war mal wieder, das hatte einen Hauch von Bundesliga, ne, von erster Liga, von überregionaler Relevanz. Und das ist dann cool, ne, die Zahlen, die wir auch gemacht haben. Auch für unsere Partner, das muss man ja auch sagen, da ist ja sind die HRS und Samini Mills und so, die sind dann ja millionenfach, werden die gesehen. Das ist dann schon schön für den gesamten Verein. Und dann, da haben wir auch abends mal eine Kiste Bier in die Mitte gestellt, in der Küche da bei uns. Und haben mal angestoßen und gesagt, das haben alle wirklich richtig cool gemacht.
Da war was ganz Exotisches dabei, eigentlich?
An Anfragen?
Ja.
Nee, würde ich nicht sagen. Also was keine halt Ahnung, richtig.
Guatemala Press oder so.
Mexiko hatten wir, glaube ich. Wenn ich richtig im Kopf habe. Was halt cool ist, ist so, wenn die Teams aus Bosnien kommen, ne? Was die, für die ist Edin, das ist wirklich, Miron hat den ja mit, da haben ja ein paar so ein bisschen die mit der Augenbraue gezuckt, ich glaube, mit Gerd Müller und so in Deutschland verglichen. Das ist aber da auch so, ne? Das ist, die kamen hier hin und hatten wirklich, das waren Strahlen in den Augen. Wir haben mit ihm auch mal einen internationalen Termin gemacht, das haben wir früher auf Schalke häufiger gehabt, noch deutlich vor meinen Zeiten. Sammelt die DFL aus der ganzen Welt Interviewanfragen ein und da haben wir wirklich von Amerika, England, Italien, Mexiko, überall her, haben da Leute an diesen Roundtables dann teilgenommen. Da ist Edin auch Vollprofi. Aber natürlich hat er irgendwann, das ist jetzt in England und Italien auch ein bisschen anders, ne, so öffentliche Trainingseinheiten und so, die gibt's jetzt in England relativ wenig bis gar nicht, würde ich mal behaupten.
Gar nicht.
Da war er schon auch, also da muss man sich dran gewöhnen, ne? Da muss man sich dran gewöhnen. Und ihr habt das ja zuletzt auch, glaube ich, zu Recht angesprochen. Da muss man auch eine gute Balance finden, wie viel man da einfordert von den Spielern, ja, und wie viel man gibt. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch beeindruckend, wenn man dann sieht, wie begeistert die Leute sind. Also da war Edin war schon, wir haben alle Social Media Ziele hatten wir danach, die hatten wir nach der Hinrunde eigentlich schon fast gerissen, weil wir sportlich so erfolgreich waren. Aber nach Edin haben wir tatsächlich nochmal die Ziele korrigiert und haben nochmal die Latte deutlich höher gelegt intern, weil da haben wir schon vieles pulverisiert, muss man sagen. Das wird ein bisschen blöd nächstes Jahr, wenn wir die Zahlen wiederholen müssen, ehrlicherweise. Bin ich mir noch nicht so sicher, wie wir das machen.
Aber, ja, vielleicht ist ja Edin noch da. Also erstmal übrigens Kudos, dass du unseren Podcast hörst. Als er gelandet ist damals Düsseldorf, glaube ich, hat ja Dirk auch ein Video gemacht. Da bist du auch zu sehen, wie du ihn in Empfang nimmst. War das da zum ersten Mal, dass du ihn tatsächlich kennengelernt hast? Und wie war so dein Eindruck von ihm, also der erste Moment und auch seitdem, weil also Dirk wird ja nicht müde zu betonen, was das für ein bodenständiger, netter Mann er ist und genauso kommt er ja auch rüber. Ist das für dich auch so direkt wahr geworden?
Da musste ich erstmal mit Dirk schimpfen an dem Tag, aber ja, das hatte mit was anderem zu tun. also ist er hundertprozentig. Der ist gelandet, auch erst so spät, weil er tatsächlich der Familie noch vernünftig Tschüss sagen wollte, ne, mit den Kindern, die aus der Schule gekommen sind und so weiter. So ist er. Und genauso bodenständig kommt er auch rüber, so ist er in der Kabine auch aufgetreten. Ich glaube, da war der ein oder andere schon noch ein bisschen aufgeregt, so jemanden da zu haben. Wirklich, also kann ich nichts Negatives sagen. Sehr, sehr bodenständig, sehr entspannt, sehr klar auch vom ersten Moment an, sehr klar, was er mit Schalke erreichen will, hat sich da voll reingehängt. Ich meine, wie der sich mit der Schulter bemüht hat, wieder zu spielen. Das muss man jetzt auch nicht zwingend erwarten, ne? Mit der Weltmeisterschaft vor der Brust und so hätte er wahrscheinlich auch, sagen wir mal, seine Genesung anders planen können. Und er wollte halt unbedingt nochmal spielen, der wollte unbedingt mithelfen. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen.
Ja. Gut, dann lass uns auch tatsächlich zum Ende kommen. Wir haben uns zwar noch zig andere Fragen aufgeschrieben, aber wir wollen jetzt deine Zeit auch nicht überstrapazieren. Lass uns zum Ende nochmal zumindest ein paar User-Fragen nämlich bringen. Eine hast du ja schon beantwortet mit Access All Areas. Dann will Dario Pich wissen, wie geht der Verein damit um, wenn man in der Vergangenheit intern Maulwürfe hat?
Der gute Markus-Vorwurf, ja. Ich glaube, man muss das ein bisschen globaler sehen, ne? Im Fußball sind so viele Akteure mittlerweile unterwegs, die über Informationen verfügen. Das geht von, ich sage immer so ein bisschen halb sarkastisch, von der Fußpflege bis zum Vermieter, haben ja alle Informationen. Also sobald bei uns ein Spieler seine Wohnung kündigt, ist schon die Gefahr, dass der Vermieter irgendwen anruft und sagt, er hat die Wohnung gekündigt, der wechselt bestimmt. Dass er vielleicht einfach von einer in die andere zieht. Manchmal so ganz menschliche Dinge passieren, kommt dann vielleicht nicht in den Sinn. Und genauso ist das bei anderen Informationen. Welcher Transfer, und die Kollegen mögen mir das verzeihen, weil das gar nicht vorausfolge, manchmal, welcher Transfer des FC Bayern oder des VfB Stuttgart oder von Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, ist in den letzten 5 Jahren wirklich geheim geblieben? Aber wir haben mit Steve Nuth wahrscheinlich eingesetzt, weil er kein Transfermarktprofil hatte. Das wäre wahrscheinlich der einzige Gefühl in den letzten 5 Jahren gewesen sein. Das gehört mit dazu. So, ja, jetzt, Dirk hat ja den Hauptsponsor announced, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist natürlich ein bisschen nervig in dem Moment, weil dann wird eine Maschinerie in Gang gesetzt und vielleicht sind auch noch gar nicht alle formellen Dinge. Ne? Wir haben ja eine Aufsichtsratsgenehmigung ab 500.000 Euro, die in der Satzung steht. Du musst vielleicht den Vertrag noch unterschreiben und solche Dinge. Das ist dann ein bisschen, das beschleunigt dann manches ein bisschen und dann kommt ein bisschen Druck drauf, aber also.
Ich kann aber sagen, ich habe Herrn Christoph Bäumer in Nürnberg getroffen, in geselliger Runde. Und da hat er mir gesagt, er fand das eigentlich, also er hat auch gesagt, das war ein bisschen doof, aber eigentlich im Nachhinein fand das ganz cool.
Schadet dem Verein jetzt ja am Ende nicht, ne? Was mich stört und wo wir auch nachgehen, ist, wenn Informationen entweder falsch sind, nachweislich falsch sind, oder die insgesamt dem Verein halt nur schaden können. Weil letztlich, wenn das von jemandem kommt, der hier auch angestellt ist, egal in welcher Rolle, das geht nicht. Das würde bei euch aber auch nicht gehen. Ne? Das ist einfach, gehört sich nicht, dass du ein bisschen dieses Durchsteckerei, hieß das im Journalistenkreis früher, dass du das hast und das mal hier ein bisschen und wer spielt und hat er jetzt einen Muskelfaserriss oder Bündel oder sonst was. Ja, das passiert, aber davon geht die Welt auch nicht unter und der Verein am Ende auch nicht. Ne? Nur wenn es wirklich Schaden verursacht, dann müssen wir halt gucken und das ist auch unsere Pflicht, das zu prüfen.
Aber dann ganz kurz noch eine Folgefrage, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. Warum kommuniziert ihr denn Verletzungen nicht? Also, weil du sagst, da werden ja die Medien praktisch ja dazu animiert zu spekulieren, was der haben könnte. Der FC Bayern sagt ja, oder auch FC Barcelona ist dann noch mal krasser, die nennen sogar immer die Ausfalldauer. Warum sagt ihr da nichts?
Also, da habe ich eine relativ klare Meinung zu tatsächlich. Ich glaube, erstens sagen wir schon was, sagen nur nicht viel, ne? Fair, ja.
Entschuldigung, ja.
Ich glaube, das sind zwei wesentliche Punkte, die man da betrachten muss. Das eine, das ist schon bei aller Öffentlichkeit, und der Sport ist ja super gläsern mittlerweile, gibt es da schon noch Grenzen, was Privatsphäre angeht. Gesundheitsdaten sind somit das Sensibelste, was es gibt. Wir haben das beispielsweise bei Ibra Cissé, haben wir das lange diskutiert, auch mit Ibra. Wie gehen wir damit um mit seiner Diabeteserkrankung, die dann irgendwann festgestellt wurde? Macht man sowas öffentlich oder nicht? Hilft das dem Jungen nicht? Und wollen die das? Es gibt auch Spieler, die wollen das nicht. Die sagen uns, ich will nicht, dass das so im Detail veröffentlicht wird. Und das haben wir dann auch zu respektieren, weil wir das gar nicht entscheiden dürfen. Das sind Persönlichkeitsrechte, die obliegen dann eben dem Spieler. Das Zweite, und das mit den Ausfallzeiten, das ist dann bei Barcelona, also wieder schon mutig, wenn das so ist, weil kein Muskelfaserriss ist so wie der andere. Ist eine Sehne beteiligt? Ist das eine Rehverletzung? Ist das Wade? Ist das Oberschenkel? Ist das Oberschenkel? Ist es vorne, hinten? Ist es Schussbein? Und so weiter und so fort. Also ich bin kein Arzt. Ich kann da nur auf unser medizinisches Team vertrauen. Und die sagen ganz häufig, bitte eine Spanne, wenn ihr irgendwas sagt, weil wir wissen nicht, wie der reagiert, wenn wir ihn wieder aufbelasten, heißt es dann technisch. Wenn das Training wieder gesteigert wird, wenn der in Sprintbereiche geht, 60, 80, 100%. Das kannst du, gerade wenn die Spieler eine gewisse Historie haben, auch nicht hundertprozentig prognostizieren. Und gnade uns dann Gott, wir sagen, er ist in 4 Wochen wieder da und dann dauert es 8. Dann ist auch keinem geholfen. Ne? Es gab den anderen Vereinsarzt, der hat immer 2 oder 4 Wochen mehr gesagt. Dann hat er nämlich ein bisschen Popper gehabt. Also ich sage mal so, ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren eher noch zumindest im öffentlichen Bereich weniger wird. Was man dann vielleicht, und so ehrlich kann man ja auch sein, wir reden ja auch mit euch Journalisten mal ohne Mikro und ohne Kameras, um Einordnung zu geben, Hintergrundgespräche, ne, gibt's in der Politik, gibt's in der Wirtschaft auch, ob man da gewisse Dinge nochmal einordnet und einen gewissen Rahmen gibt, ja. Aber öffentlich ist das schon ein Thema, ne? Weil, wie gesagt, viele Spieler und auch deren Umfeld wollen das auch immer weniger, weil es eben Thema bei Verpflichtungen, bei neuen Vertragsabschlüssen und so weiter auch ist.
Ja, also ich weiß zum Beispiel vom Eishockey, da wird ja nur noch von Oberkörper- und Unterkörperverletzungen gesprochen. Und da hat ja tatsächlich auch den Grund, dass falls die wieder einsteigen, dass der Gegenspieler nicht weiß, hat der was am Handgelenk gehabt oder an der Schulter, dass der halt nicht mit dem Schläger
jetzt
dann zum Beispiel
dort hinsteigt. Jetzt spielt der Jermaine Jones ja nicht mehr, deswegen müssen wir das, können wir das.
Ja. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja. Dann lass uns tatsächlich zum Abschluss kommen, weil wie gesagt, wir haben viel zu lange gesprochen, aber trotzdem erstmal danke. Letzte Frage von Pottknappo. Was hält Schalke, das hat Dirk vorher auch angedeutet, was hält Schalke von unabhängigen Fanmedien? Also das ist das, was wir vorher besprochen haben. Was ist da eure Meinung, eure Position als Verein?
Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Damit habe ich mich auch schon ein paar Mal auseinandergesetzt und habe da... Es ist schwierig, ne? Insofern als das... Es gibt halt das Hauptamt und das Ehrenamt aus meiner Sicht. Und das Hauptamt, ich will jetzt nicht sagen, unterliegt anderen Regeln. Wir haben ja schon sowas wie einen Pressekodex in Deutschland. Ne? Das hat ja auch wirklich historische Gründe, warum wir Pressefreiheit im Grundgesetz stehen haben, warum es keine, oder sagen wir mal so, warum es auch schwer ist, in Deutschland Berichterstattung juristisch anzufechten und so weiter. Das ist auch richtig und gut so, aus meiner Überzeugung. Aber es gibt trotzdem Regeln und es gibt irgendwie Abmachungen, die so da sind. Die werden auch in den meisten Fällen eingehalten. Und dann hat man so einen Korridor, in dem man arbeiten kann. Wenn wir jetzt, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, Fanmedien zum Beispiel zur Pressekonferenz zulassen würden, was immer wieder angefragt wurde, glaube ich, vermischen wir da Dinge, bei denen ich nicht überzeugt bin, ob wir die wirklich vermischen sollten. Wir haben schon diskutiert, ob wir sowas wie ein, nimmt man mal einen dazu, macht man so ein Wechselangebot, stellt man eine Fanfrage, das hatten auch andere Vereine in der Vergangenheit schon, dass die Fans eben 1, 2 Fragen einreichen können, die man stellt. Das kann man alles diskutieren, aber am Ende, glaube ich, ist es schon wichtig, dafür andere Formate zu schaffen. Wir haben aus dem Bereich Fankultur kommend, in Zusammenarbeit mit der Vereinskommunikation, da andere Formate, sei das der Mitgliederkongress, in der Vergangenheit ist mitgeredet, Anne Theke, die Besuche in den Fanclubs und so weiter. Ich glaube, dass das, wenn es darum geht, Fans zu informieren, denen andere Gesprächsräume zu geben, authentischer ist. Deswegen sind wir auch immer so ein bisschen hinterher, dass wir sagen, bei den Fanclub-Gesprächen vielleicht, wenn die Journalisten mit dabei sind, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr zuhören, damit die Spieler mal ein bisschen offener reden können. Ich weiß nicht, ob du das über Fanmedien, da gibt's auch nochmal einen Unterschied, sondern weiß ich nicht, wir haben ja als bei Schalke auch das Schalke Unser, was es schon seit, keine Ahnung, 20, 25 Jahren mittlerweile wahrscheinlich gibt, versus ein Blog oder ein X Autor oder wie auch immer, der da Postings macht. Ich glaube, das gilt es dann auch schon nochmal zu unterscheiden. Ich glaube, da gibt's auch kein richtig und kein falsch, aber das ist unsere Haltung dazu zu sagen, wir trennen zwischen professionellem Journalismus und den Verlagen und Medienhäusern wie eurem, die gewissen Regeln auch unterliegen, und der Kommunikation, die wir dann direkt mit unseren Mitgliedern und Fans machen. Ich kann aber jedem nur ans Herz legen, wenn er den Job machen will. Das ist jetzt keine Schleimerei. Da gibt's ja in der Tat gerade bei Sky auch, aber bei anderen Medienhäusern auch, WAZ weiß ich auch, Reviersport hier in der Ecke, super einfache Möglichkeiten, Praktika zu machen. Dann geht da rein, guckt euch das an, überlegt, ob ihr das werden wollt, und dann schaut euch das an. Also das ist, glaube ich, dann der richtige Schritt, wenn man das professionell machen will.
Ja. So, da wollte ich nämlich jetzt auch noch was zu sagen, weil das ist tatsächlich etwas, mit dem wir uns ja auch, also ich formuliere es jetzt tatsächlich ein bisschen drastischer, auch wenn mit dem wir uns rumschlagen müssen. Ne? Also diese, bei uns heißt das tatsächlich ein bisschen abwertend, was wahrscheinlich nicht alle trifft, das sind Abschreibmedien, die ganz häufig leider auch vergessen, wie man eine Quellenangabe macht. Also im Endeffekt werden da unsere Informationen einfach abgeschrieben. Marc, wir hatten ja vorhin schon mal angedeutet, dass bei uns die Reporter relativ gut zusammenarbeiten. Schreiben die dann auch an. Da kommen dann teilweise tatsächlich ziemlich herzzerreißende Geschichten bei rum. Also so unter anderem von einem Herrn aus dem Sauerland, der einfach bettlägerig ist und der einfach nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag sich alle Schalke-Sachen durchzulesen und dann das auf seiner Seite machen. Da habe ich gesagt, du, wir haben ja kein Problem mit. Wenn du etwas von uns übernimmst, dann gib aber die Quelle ordentlich an. Ja. Gibt jetzt auch so andere neue Medien, die dann die Quellen so klein oben in die Ecke schreiben, aber das Zitat so groß, dass man denkt, oh, das ist aber von denen. Also deswegen, ich finde das schon, ich meine, wir machen das beruflich, wir machen das professionell, da hängt auch eine Menge Kohle hinter übrigens.
Kostet
auch
Geld, genau.
Na, und von daher habe ich da eine ganz andere Meinung zu. Also wenn sie es machen sollen, gerne, aber dann richtig.
Es ist bei Informationen, finde ich, auch nochmal was anderes, als wenn jemand einen Fanblog schreibt. Ja. Ne? Und da genau. Meinung oder auch genau. Mal Kritik an den Verein und so. Da gibt es ja auch bei Facebook ein, zwei große zum Beispiel. Das finde ich dann auch nochmal, oder Podcasts, ne? Der Fan-Podcast, ja, die gemacht genau. werden. Ja, genau. Das finde ich auch, also super Respekt dafür, ne? So viel Zeit zu nehmen, sich da vorzubereiten, sich das technisch anzueignen und. Also wirklich Hut ab dafür. Ich glaube, dass das insbesondere ja diesen Transfer- und News-Journalismus betrifft. Und da kann man jetzt auch nochmal, da können wir einen eigenen Podcast zu machen. den sehen wir auch durchaus kritisch, ehrlich gesagt, an der einen oder anderen Stelle, weil danach hätten wir schon 40 Spieler verpflichtet diesen Sommer. Da kann ich auch den Ärger der Verlage und Medienhäuser verstehen, weil da müsst ihr Geld mit verdienen. Das ist so. Ja. Bei diesen Fanblogs, das finde ich eigentlich ganz cool. Das lese ich auch gerne, weil das uns einen super Einblick auch nochmal gibt auf die, oder eine andere Brille sozusagen gibt. Was wir aber nicht machen, also transparent kann ich auch sein, wir machen keine Interviews dann. Die Anfragen gab es auch immer mal wieder, da Interviews zu machen, die dann professionell aufbereitet werden und da erscheinen. Das machen wir in der Tat auch nicht, sondern bieten dann gerne Gespräche an, auch wenn dann Treffen organisiert werden. Da kommen dann auch mal Leute hin und sprechen da, aber nicht sowas Presseähnliches, sondern das versuchen wir dann wirklich zu trennen.
Ja, Marc, also dann vielen, vielen Dank. Wir haben, wie gesagt, viel, viel zu lange gemacht. Trotzdem danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so ausführlich geantwortet hast. Ich denke, es war sehr viel Interessantes dabei. Vielen, vielen Dank und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch auch von uns zu dieser tollen Saison. Auch wenn du es vorher gesagt hast, ich glaube, da hat die Medienabteilung schon auch ein bisschen was mit zu tun, weil so ruhig auf Schalke war es auch lang nicht mehr, sagt doch Dirk jedes Mal. Und von daher top und vielen, vielen Dank.
Keine Angst, ich nerv dich schön weiter.
Ich mach mir da keine Gedanken. Vielen Dank auch an euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, die Leute sind ein bisschen unterhalten, wenn sie zuhören. Und ich den Glückwunsch retourniere ich einmal. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr mit eurem Podcast auch so erfolgreich unterwegs seid. Ich weiß nicht, ob ihr das sagen dürft, aber ich habe gehört, sogar sehr erfolgreich auf Sky intern. Von daher auch dazu.
Unfassbar.
Auch dazu herzlichen Glückwunsch
an der Stelle. Maulwurf bei Sky.
Ich wünsche euch viel Spaß noch.
Alles klar.
Dankeschön, Marc.
Danke, Marc.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.
Ciao. Ja, wow.
Aber wir dürfen das, können wir tatsächlich. Der weiß alles, das können wir tatsächlich auch ohne groß, wir haben tatsächlich ziemlich fetten Zuwachs gehabt, deswegen ein Dankeschön an euch, dass das so gut funktioniert.
Ja, vielen, vielen Dank, auch von meiner Seite. Wow, Dirk, wir sind viel zu lange, wir haben jetzt eigentlich nochmal was geplant.
Voll unangenehm,
machen wir noch was oder schieben wir es auf nächste Woche? Wir können es vielleicht ganz kurz machen.
Personalien.
Erzähl ganz kurz, lass uns tatsächlich mit dem Witzigsten anfangen. Du hast einen Anruf bekommen diese Woche von einer eine sehr überraschenden Quelle, das uns sehr positiv überrascht in dem
total
Fall.
Total positiv. Erzähl doch mal bitte. Ja, also ich habe immer bei Nummern, die ich nicht kenne, da bin ich tatsächlich, da gehe ich einfach immer nur dran und sag ja, weil meine Nummer ja im Internet ist und irgendwie manche Leute auch glauben, dass sie mir dann irgendwie privat schreiben können und so, da bin ich immer relativ. Und dann meinte die Stimme auf der anderen, der ist da dir großes Schlamann? Ich sag ja klar, wer ist denn da? Ja, hier ist Vincent Wagner, der Trainer von der SV Elversberg, der von mir ja in den letzten Wochen einiges an Kritik einstecken musste. Und das ist ihm zu Ohren gekommen und er wollte sich gerne aussprechen, weil ist ja auch Pottjunge, ne? Hat ja hier in Essen gestartet, kommt ja von hier weg, ist zwar eher den Schwarz-Gelben zugetan, aber ist, wie im Pottmann so ist, gerade raus, weg von der Seele. Ich hätte ihn tatsächlich auch beim nächsten Aufeinandertreffen auch nochmal drauf angesprochen. Aber er ist mir zuvor gekommen, wollte das Ding ausräumen, hat gesagt, was hat dich denn gestört? Dann habe ich ihm erzählt, dass ich seine bisschen von oben herab Art und das Verbessernde, immer wenn man eine Frage stellt, kriegt man sofort einen von ihm zurück. Das war ihm gar nicht so bewusst. Das hat er auch gar nicht so gefühlt, hat sich aber dafür entschuldigt. Ich habe mich entschuldigt, dass ich nicht direkt ihm Bescheid gesagt habe. Ich hatte das einmal über die Pressesprecherin irgendwie so erwähnt, aber ich hätte natürlich auch den Weg gehen sollen, vielleicht sogar müssen. Aber ich fand es überragend. Wir haben eine Viertelstunde gequatscht. Er hat mich auf ein Bier eingeladen und diese Einladung nehme ich natürlich gerne an und kann nur sagen, Hut ab dafür, so geht's, so macht man's.
Ja, absolut überragend. Also muss ich auch sagen, wir waren ja auch kritisch hier, weil auch die Interviews, die er ja auch nach Schalke spielen gegeben hat oder auch auf Presse-Ding, fand ich jetzt auch manchmal jetzt ein bisschen deplatziert, aber also ganz ehrlich, sich die Mühe zu machen, die Nummer rauszufinden, dann auch tatsächlich anzurufen und das auf direkten Weg zu klären. Chapeau. Also hier, Chapeau. Also wir haben ihn oft kritisiert, aber in dem Fall hat sich tatsächlich, also deine noch mehr, aber auch meine Meinung komplett geändert über ihn, weil... Also habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, ich auch
nicht. Finden wir absolut super und ist ein positives Beispiel, wie man jetzt vielleicht gar nicht mal Probleme, aber Ungereimtheiten einfach ganz einfach aus dem Weg räumen kann, indem man einfach den direkten Weg sucht. Super.
Also nochmal, ne, hätte ich auch machen können. Ich hatte halt, also wie gesagt, alles gut, finde ich total super. Das eine hat halt gesagt, eine Sache wird sich nicht ändern. Ich bin ein schlechter Verlierer.
Ja, aber das,
ist, das
aber
das, gut. Ja,
aber das macht, ist gut. Aber super. Das finde ich ja sogar, das finde ich auch nicht schlimm. Das macht ihn ja auch eigentlich sympathisch, weil ich finde, also man muss natürlich in der Niederlage Größe zeigen, aber ich will auch kein guter Verlierer sein, weil dann wird das zum Mindset und so weiter. Nee, finde ich auch absolut.
Nein, alles super.
Okay, soll er auch sein. Ja gut, Dirk, dann lass uns noch mal ganz kurz kommen, weil es wurde ja jetzt auch die Kollegen der Transfer Update Show letzten Montag hatten das auch berichtet und übrigens, also schaut da auch gerne immer mal vorbei, da ist Schalke natürlich jetzt auch speziell jetzt als Bundesligist immer wieder Thema, da findet ihr auch sicherlich auch sehr nette Informationen beim Team von Florian Plettenberg und Co. Also absolute Sendeempfehlung. Aber da wurde ja auch das Thema Mika Bauer angestoßen und ja, du hast was gefunden, nicht gefunden, aber hast was enthüllt. Ja.
Genau, das hier ist ein Foto von Mika Bauer und zwar auf Schalke. Der war nämlich tatsächlich auf Schalke und zwar in dieser Saison beim Heimspiel gegen Preußen Münster ist er da fotografiert worden. Das war klar vor dem Spiel gegen Paderborn. Ich kenne es jetzt nicht so unbedingt, dass ein Spieler vorher Gegneranalyse macht, aber kann durchaus sein. Also so ein Foto muss überhaupt nichts bedeuten. Wir wissen, Mika Bauer hat eine gute Rolle gespielt. Also muss man mal abwarten. Es haben noch keine Gespräche stattgefunden, aber bei Schalke wäre ja schön blöd, wenn sie dann nicht drauf gucken würden. Ob es dann was wird, ist eine andere Sache. Ist, glaube ich, recht teuer, finde ich, dafür, dass er jetzt noch nicht so viel geleistet hat. Aber auf Schalke war er zumindest schon mal.
Ja, also er war ja letztes Jahr, also die Saison davor, in der Rückrunde ja in der dritten Liga ausgeliehen, war jetzt seine erste, also da muss man auch sagen, ja, 21, eine richtig gute Saison, ich glaube 4 Tore, 6 Vorlagen, großen Anteil daran gehabt, dass Paderborn dann am Ende, auch hier übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch, weil das ist ja die erste Woche, dass sie es geschafft haben. Aber ich glaube, bei einem Jahr Vertragslaufzeit, die kolportierten 3 Millionen, das scheint
ein
bisschen hoch, aber mal schauen.
Gibt ja auch andere Interesse. So, dann habe ich noch ein Foto bekommen, und zwar das hier. Das ist Max Meyer von hinten am Medikus. Das war letzte Woche. Das hat mir freundlicherweise ein User geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe auch direkt nachgefragt. Max Meyer war aber nur aus privaten Gründen da. Also es hatte nichts mit einem Wechsel zu Schalke zu tun. Das kann ich auf jeden Fall auch schon mal sagen. So, was haben wir noch? So, ach, Sasa Kalajdzic, ne, hatten wir auch noch.
Den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber da kannst du ja kurz sagen, das hatten wir beide, ja, also haben wir jetzt auch schon gedacht mit der, also ein super Spieler natürlich, aber mit der Verletzungshistorie, da sind ja die Aussagen von Miron Mustic schon sehr deutlich, deswegen hätte mich das so sehr gewonnen. Nee, aber wir hatten dann noch das Thema, was gestern oder vorgestern relativ groß, die Kollegen der Bild hatten das gemeldet, da mussten dann auch ein bisschen nochmal zurückrudern. Vitali Becker, vielleicht kannst du das auch nochmal ganz kurz sagen, die Leute, die es nicht mitgekriegt haben.
Ich hatte es so auch nicht mitbekommen, du hattest mir geschrieben. Du hast mir geschrieben, Vitali Becker hat eine hat die Verlängerung ausgeschlagen. Also unsere Informationen sind, beide Parteien sitzen weiterhin am Tisch. Es wurde nichts abgeschmettert oder abgesagt. Der Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Klar, Schalke würde gerne mit ihm verlängern, aber man darf auch nicht vergessen, es hat sich ein bisschen, die Grundvoraussetzungen haben sich halt geändert bei beiden. Sowohl bei Schalke 04 durch den Aufstieg, aber halt auch, und dass Frank Baumann jetzt da ist. Aber auch bei Vitali Becker, der nun mal in eine echt richtig geile Hinrunde gespielt hat. Jetzt durch die Verletzung ein bisschen ausgebremst wurde. Aber natürlich geht das dann nicht mal hoppla hopp. Also dass aber Schalke gute Karten hat, weil Miron Muslic nun mal diesen Spieler so gefördert hat und den Spieler überhaupt dahin gebracht hat, wo er jetzt ist, ist ja keine Frage. Dass Vitali Becker und seine Familie auch genau wissen, was sie an Schalke haben, ist auch klar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, im Winter gab es halt auch schon den ein oder anderen Bundesligisten, der auf ihn aufmerksam geworden ist. Vitali ist halt jetzt auch begehrt. Das heißt, der kann jetzt auch, und das ist sein absolut gutes Recht, darf jetzt auch ein bisschen pokern. Ne? Und deswegen, also beide Parteien sitzen weiter am Tisch, wird ein bisschen dauern. Ich glaube aber schon, dass man sich einigen kann.
Ja, wunderbar. Also ich will ja auch jetzt hier nicht der Moralapostel sein, aber ich fand das schon ein bisschen irritierend, wie dann User also nochmal, die Bild hatte das auch dann zurückgenommen, aber wie dann User da reagiert haben, ja, dann soll er halt gehen und nicht schade drum und hau ab und so. Ja, dann sollte man vielleicht auch, das hat man ja vorher auch mit Spielern, vielleicht auch User sollten vielleicht mal kurz überlegen, bevor sie einen Post absetzen oder einen Tweet, aber gut, muss jeder selbst wissen, das ist ein freies Land. Das ist halt nur meine persönliche Meinung dazu. Ja gut, und Dirk, dann lass uns noch ganz kurz, was macht eigentlich, noch schnell abhandeln. Das machen wir jetzt aber tatsächlich kurz. Dieses Mal ist es Domenico Tedesco. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der jetzt nämlich bald einen neuen Job haben wird. Und zwar wird er sehr wahrscheinlich neuer Trainer von Genua. Und das Witzige an der Geschichte ist, Tedesco heißt ja auf Italienisch der Deutsche, und er löst dort den Trainer ab, der Italiano heißt. Also das ist natürlich dann auch sehr witzig. Ganz kurz zu Domenico, kam eigentlich ursprünglich aus der Hoffenheim-Jugend, war dann bei Erzgebirge Aue erstmals im Profifußball aktiv, kam 2017 zu Schalke, hat ja damals Christian Heidel geholt, wurde in der ersten Saison sensationell Vizemeister. Im zweiten Jahr lief es dann leider nicht mehr so gut. Wir erinnern uns auch an den ein oder anderen Transfer, Sebastian Rudi zum Beispiel, der nicht so gut funktioniert hat. Insgesamt hat er 75 Spiele gemacht, kann das sein? Ja, tatsächlich. Ja, schauen wir mal. 1,57 Punkte im Schnitt und musste dann gehen im März 2019. Und jetzt halte ich fest, kannst du dich noch erinnern, nach welchem Spiel?
Wann er also rausgeflogen ist?
Ja.
In Manchester City.
Ja, 0-7 gegen Manchester City.
Wir haben gar keins geschossen.
Nee, also wenn man sich auch überlegt, also Manchester City, so gefühlt so ganz weit weg aktuell, aber ja, ging dann zur Saison 2021 zu Spartak Moskau, hat aber dort dann auch seinen Vertrag dann auslaufen lassen, ist dann im November 21 bis September 22 bei RB Leipzig gelandet, musste dort trotz Pokalsieg, also hat dann Titel gewonnen und 1,87 Punkten gehen. Im Februar 23 bis Januar 25 war er belgischer Nationaltrainer. Das war dann natürlich ein bisschen weniger erfolgreich, hat sich ja dort auch mit Thibaut Courtois, dem Torhüter, überworfen. Ging dann September 25 bis April 26 als Nachfolger von José Mourinho zu Fenerbahce, hat dort 2 Punkte im Schnitt geholt. In der Liga von 28 Spielen nur 2 verloren, also schon eine beachtliche Quote. Musste aber dann trotzdem 3 Spieltage vor Schluss als nach einer Niederlage gegen Galatasaray gehen. Und wie gesagt, jetzt sieht alles danach aus, dass er eben zu Genua geht. Wir wünschen ihm viel Glück. Er hatte in seiner Zeit bei Fenerbahce auch diese gesundheitlichen Probleme, wo er mal ins Krankenhaus musste, hatten wir auch mal in dem Podcast. Was sind so deine Erinnerungen an Domenico von seiner Schalke-Zeit? Ist ja so ein bisschen cooler ähnlich Typ. wie Miron, dass der sich ja komplett mit Haut und Haaren mit dem Verein, also zumindest von außen, identifiziert hat.
Ein super Typ, also wirklich menschlich überragend geiler Typ. Riesenfehler gemacht, dass er ohne Co-Trainer kam. Ich glaube, das hat ihm letztendlich auch das Genick gebrochen. Wenn er einen erfahrenen Co-Trainer dabei gehabt hätte, hätte er bestimmt ein paar Sachen anders handeln können. Ich habe immer gesagt, wenn der 2 Jahre später mit 2 Jahre Erfahrung nach Schalke gekommen wäre, irgendwo bei einem größeren Club, dann wäre er wahrscheinlich jetzt noch da und sehr erfolgreich. Ich kann nur Gutes über ihn sagen. Super Austausch mit den Medien. Hinten raus ein bisschen Verfolgungswahn, hat nämlich auch immer gerne so geguckt, ob irgendein Spion in irgendeinem Baum sitzt, wobei nach der Geschichte jetzt in England wissen wir vielleicht gar nicht so unbegründet. Aber das macht das dann, glaube ich, auch mit dir. Also wie gesagt, super Typ, drück ihm die Daumen. Schade, dass der nicht später zu Schalke kam und richtig zeigen konnte, was er kann.
Ja, ich glaube, er hat ja auch irgendwann bei seinem Abschied oder nach seinem Abschied gesagt, dass er sicher ist, irgendwann nochmal bei Schalke zu landen. Ja.
Also ein dicke Ding hat er gemacht, das wird immer Christian Heidel angehängt, aber Sebastian Rudi geht mit auf Tedescos Kappe, ne? Das darf man nicht vergessen.
Rudi und Hövedes, das waren so die zwei Großen, oder?
Also alles gut, wenn ein Trainer einen Spieler nicht mag, alles gut, wie die Art und Weise, wie der Verein das dann Kommunikation regelt, das ist dann nochmal eine andere Nummer, ne? Also da kann ein Trainer das entscheiden, dann ist aber dann trotzdem, wie man dann den Jungen verabschiedet und so weiter und begleitet, das hat Schalke zu dem Zeitpunkt nicht so richtig drauf gehabt.
Ja, gut, und damit sind wir am Ende. Es ist die längste Folge ever. Schuld, bitte, ist natürlich Marc Siegmann.
Ja, klar, ist der schuld. Der sicher. Der Verein ist wieder schuld. Ja, scheiß Schalke.
Der auch auf eine Ja-Nein-Frage natürlich erstmal aus Nein schwan. Also super, dass der da war. Ich hoffe, es hat euch auch tatsächlich gefallen. Ich finde, es waren auch ein paar sehr interessante Einblicke dabei, die man so jetzt vielleicht nicht hätte gewinnen können. Und damit würden wir es für heute beenden, weil nochmal jetzt auch so viele Fragen kamen. Also nächste Woche wird es nochmal einen Podcast geben. Danach schauen wir mal so, wie die Themenlage ist. Wir haben jetzt nicht vor, Sommerpause zu machen, aber wir müssen einfach auch mal schauen. Und was wir jetzt auch schon sagen können, es gibt ja während der WM, die bald beginnt, gibt es auch einen Sky-Podcast, einen täglichen WM-Sky-Podcast. Dirk, da bist du ja auch hin und wieder geschaltet. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen als letzter Gedankengang.
Ja, der Jesko von Eichmann und der Felix Fischer und der Sven Töllner, die werden das machen und mich zwischenzeitlich dazu nehmen, denn ich, das ist jetzt schon raus, das ist unser Bild, wie wir es machen. Hola Fans! Ja, sicher! Denn der große Schlamann ist während der WM wieder auf Mallorca und macht die ganzen schönen Fanpartys für euch, um Gottes Willen. Es wird großartig, ich kann schon sagen. Und ich werde auch Gast in diesem WM-Podcast sein. Also, hier mit der Programmhinweis, WM-Podcast von Sky, überragend.
Ja,
und Schlamann auf Mallorca, auch überragend.
Ich bin schockiert über diese Grafik.
Ich habe das gestern zum ersten Mal hier bei meinem Schnittprogramm habe ich mir gedacht, ich lass mal dieses Foto animieren. Habe ich das noch irgendwo? Nee, leider nicht. Das sah hinterher aus, als der tanzende Schlamann. Aber dann sah mein Gesicht nicht mehr so schön aus, wie es sonst aussieht.
Ich bin völlig desillusioniert. Gut, wir sind 1,50. Meine Güte, da muss ich ja ewig. Also letzte Woche war es ja sehr, sehr früh da, weil wir ja schon am Sonntag aufgezeichnet haben.
Ich glaube, wir haben vorher noch ein bisschen gequatscht, wenn der Glück gehabt, ist doch nicht 1,50 insgesamt, oder?
Ja, aber viel haben wir nicht gequatscht.
Ah, also,
ja.
Okay.
Naja, gut, wir schauen einfach mal, wie lang es dann am Ende wird. Also nochmal danke für euer reges Interesse an dem Podcast. Also wir merken das, das ist auch super für uns, dass wir da auch immer positives Feedback haben. Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, Kritik, positives Feedback immer gerne. Schreibt uns an bei Instagram, schreibt uns an bei Twitter, kommentiert bei YouTube. Wir versuchen da auch ein bisschen drunter zu schauen oder bei Spotify oder sonst wo. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und bis nächste Woche.
Ciao. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.